Ja, meine Liebe, dann werden wir das heute, unser Thema, ein bisschen verbinden mit dem Osterthema. Das heißt, ich werde schon auch ausgehen von dem, was wir in der letzten Zeit besprochen haben, aber eben es ein bisschen verbinden mit dem Gedanken der Auferstehung, mit dem Gedanken, was da dahinter steckt. Und insofern passt es auch jetzt recht gut gerade hinein, weil wir sind ja jetzt dabei, die Geschichte mit dem salomonischen Tempelbau zu besprechen, und ich sagte, diese Geschichte mit dem Tempelbau hängt aber in Wahrheit zusammen, es geht um den physischen Leib des Menschen. Also eigentlich ist der physische Leib des Menschen, das ist der Tempel Gottes, das ist gemeint. Und der äußere Tempelbau ist also ein Hilfsmittel dazu, kann man in gewisser Weise sagen, um Kräfteerwege zu machen, die auch auf die Menschen so wirken, dass der physische Leib in einer entsprechenden Weise ausgebildet wird. Also insbesondere hat es eben auch mitgeholfen vorzubereiten, dass ein physischer Leib entstehen konnte, in dem sich dann zur Zeitenwende wirklich der Christus inkarnieren konnte. Das heißt, ein Leib, den er wirklich vollkommen durchdringen konnte. Und von dem Moment geht das Auferstehungsgeschehen ja aus, von dem Erdenleben des Christus und von dem Tod des Christus auf Erden hier. Und die Frage ist, was kann man unter dieser Auferstehung überhaupt verstehen? Was ist damit verbunden? Es ist ja wirklich ein sehr schwieriges Thema. Was heißt Auferstehung des Leibes, Auferstehung des Fleisches, wie es sogar heißt? Ich frage mich oft immer, ob sie sich da so in die braven Kirchen gehen, ob sie sich eine Vorstellung, weil das ist, gehört ja alles zum Glaubensbekenntnis, aber ob man sich eine Vorstellung macht, wie das eigentlich passieren soll. Nicht wahr? Es ist eigentlich irgendwie unvorstellbar. Und nicht, wenn man denkt sich, also, ja gut, Unsterblichkeit kann man vielleicht irgendwie reden, also die Seele ist was Unsterbliches, ja vielleicht, das ist sowieso was, was man nicht so körperlich fassen kann, also da kann man sich noch leichter irgendwo vorstellen, dass das halt weiter bestehen bleibt, aber das Körperliche, das physisch-leibliche, wie geht denn das zu? Und das heißt, wir müssen Unsterblichkeit des Wesenskerns des Menschen, des Seelischen vielleicht, auch da muss man ja genauer unterscheiden noch, wird ja auch, also gar nicht so genau unterschieden, wenn man es nimmt. Also was ist die Seele des Menschen? Was ist sein wirklich unsterblicher Wesenskern? Das heißt sein Ich, das ist ja nicht ganz dasselbe. Weil Seelisches hat was zu tun eben mit den seelischen Wesensgliedern, hat zu tun mit etwas, was innerhalb des Astralleibes in Wahrheit sich befindet, zwar ein Umwandlungsprodukt ist, aber das so substanziell, wenn man will, also zum Astralischen gehört. Und das heißt, was anderes ist als das Ich, etwas anderes ist als das, was das Schöpferische im Menschen ist, das eigentlich Göttliche. Also das Seelische ist zunächst einmal nicht das eigentlich Göttliche im Menschen. Es ist nicht schöpferisch zunächst. Und da ist also schon mal die Frage, was bleibt da etwa nach dem Tod über und was bleibt nicht über? Also zum Beispiel geht vom Seelischen mit Sicherheit alles das weg, was gebunden ist an die physischen Organe. Also das heißt, das, was mit der Sinneswahrnehmung zum Beispiel zusammenhängt. Weil damit wir Sinneseindrücke bekommen, brauchen wir erstens einmal physische Sinnesorgane, die müssen entsprechend vom Ätherleib durchdrungen sein und die müssen vom Seelischen, namentlich von der Empfindungsseele, ergriffen werden, diese Tätigkeit, die da drinnen ist. Alle diese drei Komponenten spielen eine wesentliche Rolle. Alle diese drei Komponenten können zum Beispiel in ihrem Zusammenwirken gestört sein, dann wird etwa der Mensch blind oder ist bezüglich eines anderen Sinnesorganes dann nicht befähigt oder weniger befähigt als andere. Also, weil es kann ein Mensch ganz gesunde physische Augen haben und trotzdem sieht er nichts. Trotzdem ist er blind. Das ist was, was vielleicht oft ist übertrieben, aber was immer wieder vorkommen kann durch einen Schock, durch ein Schockerlebnis, kann der Mensch also einfach sich zurückziehen, seelisch aus dem Sinnesorgan, und dann sieht er nichts, dann ist er blind, obwohl das Sinnesorgan vollkommen gesund und vollkommen in Ordnung ist.
Im Gehör ist es meistens so.
Ja.
Sehr oft.
Ja, ja, ja.
Ist das bei Alzheimer auch so, dass zieht sich auch das Ich zurück? Oder?
Da zieht sich auch das Ich zurück. Naja, beim Alzheimer ist das Problem, dass in der Gehirnstruktur selber, da ist es weniger also im Wahrnehmungsbereich selber als die sich anschließende Verarbeitung, die sich ja bedient des Werkzeugs des physischen Gehirns. Das ist ja der Unterschied, also zum Beispiel vom Tier und Mensch, selbst bei den höheren Tieren findet die meiste, wenn man so will, Verarbeitung der Sinnesreize bereits in der Netzhaut oder den angeschlossenen Nervenzellen statt. Und sehr wenig verglichen mit dem Menschen im Gehirn selber. Beim Menschen hat sich das ganz stark getrennt. Das ist zum Beispiel eine der Grundlagen dafür, dass der Mensch sich in der sinnlichen Wahrnehmung trennen kann von der Welt und das Tier nicht. Das Tier bleibt immer damit verbunden. Das heißt, es erlebt zwar Außenwelt, aber es erlebt die nie so gegenständlich wie wir. Es kann sich nicht davon trennen. Es ist also der Löwe sagt nicht, ich bin da, ich habe Hunger und dort rennt meine Beute. Sondern er hat natürlich ein Leben, das passt auch genau zur Umwelt dazu, aber er erlebt es ganz anders, als wir es erleben. Also er erlebt es als ein großes gemeinsames Ereignis. Und da ist eine der Voraussetzungen eben, dass auch selbst bei diesen hochentwickelten Säugetieren diese Trennung von Verarbeitung der Sinnesdaten bereits im Sinnesorgan und Gehirn, dass diese Trennung eben nicht so stark vorhanden ist wie beim Menschen. Und jetzt ist beim Alzheimer-Patienten ist also vor allem sind verschiedene Gehirnpartien dadurch zerstört, dass sie im Grunde mit einer Art Fettmantel, nämlich die Nervenzellen, isoliert werden, die normalerweise nicht da sind. Das heißt, es ist so, dass der Kontakt zwischen den Nervenzellen immer schlechter funktioniert. Das ist das Eigentliche beim Alzheimer. Das ist so, wie wenn man Drähte immer mehr isolieren und isolieren und isolieren würde, und dann funktioniert nichts mehr. Und tatsächlich funktioniert ja vieles im Gehirn auf elektrischem Wege. Und dieses Werkzeug des Gehirns ist aber eben ja für uns dazu da, um uns bewusst zu werden der Dinge. Einerseits der Sinneseindrücke bewusst zu werden, andererseits auch dem bewusst zu werden, was aus dem Geistigen hereinkommt und zunächst für uns sich spiegelt als die Gedankenwelt, als die fertige Gedankenwelt. Weil wir erleben ja die Bilderkräfte selber zum Beispiel, das wären die lebendigen Gedanken. Wenn man fragt, was ist das lebendige Denken in Wahrheit, sind das lebendige Denken in Realität genommen, sind das die ätherischen Bilderkräfte, die in uns und überall in der Welt wirken. Die Gestalten in den Pflanzen wirken, die Gestalten in unserem Organismus wirken, das sind sozusagen, das ist das reale lebendige Denken, wenn man so will. Und das erleben wir aber zunächst einmal nicht, sondern wir erleben es erst dort, wo es anstößt an das Gehirn und anfängt dort zumindest gewisse Nervenverbindungen zu bilden und gewisse Nervenreaktionen auszulösen. Dabei wird das Gehirn in Wahrheit immer wieder, macht auch Zerstörungsprozesse durch. Das ist interessant, wenn so eine Nervenzelle erweckt wird, dann ist das ein Zerstörungsprozess, ein kurzzeitiger. Und die Nervenzelle ist auch für sich ein paar Teile danach nicht mehr erregbar, sie ist sozusagen kaputt, sie muss erst wieder regeneriert werden, dass sie wieder angesprochen werden kann. Also es ist ein gewisser Zerstörungsprozess, da finden auch Salzprozesse sehr starke statt, also ein Salzaustausch zwischen dem Inneren und dem Äußeren der Nervenzelle, dann funktioniert das. Das ist also ein ganz fast mineralischer, physikalischer Vorgang, der da stattfindet. Der ist aber notwendig, dass unser Bewusstsein erwacht. Also an dem Punkt, wo sozusagen die ätherischen Bildekräfte dort anstoßen und da jetzt das auslösen, da wacht unser Bewusstsein auf. Dort. Bewusstsein hat immer was zu tun mit Abbauprozessen. Damit haben wir schon einen ganz wichtigen Hinweis auch für unser ganzes Thema. Darin liegt die Wurzel dessen, dass wir sterblich sind. Dass die Tiere sterblich sind, weil die haben wir aus uns herausgesetzt, denn dann haben wir das auch gleich mitgegeben, und dass wir auch sterblich sind. Durch unsere Bewusstseinsprozesse im Prinzip zerstören wir unseren Organismus. Das geht gar nicht anders. Wir würden sonst nicht hier in der physisch-sinnlichen Welt aufwachen können. Und diese Prozesse, diese Gehirnprozesse können aber jetzt in der verschiedensten Weise gestört werden. Also das eine kann sein, dass was bei Demenzerkrankungen zum Beispiel allgemein ist, dass natürlich der Zerfall der Nervenzellen stärker voranschreitet, als es sollte. Wir haben ja so, dass wir eine Grundausstattung von Nervenzellen im Gehirn haben, die ist etwa spätestens mit dem 14. Lebensjahr fertig. Dann bilden sich normalerweise keine neuen Nervenzellen mehr. Wenn, dann ist es eher also Richtung Tumorerscheinungen oder so, wenn da irgendwas zu wuchern beginnt. Also dann ist es eher ungesund, das ist nicht gut. Und das hat auch eine gewisse Berechtigung und eine gewisse Notwendigkeit, weil das Bewusstsein wirklich klare Konturen erst dann bekommt. Und bei dem heranwachsenden Kind kann man das auch verfolgen, also dass so wie soll ich sagen, dass der Intellekt erwacht so richtig mit dem 12. Lebensjahr, also so vor Pubertät fängt es an und dann in die Pubertät hinein und dann dauert es eine Zeit, bis das ausreift. Aber was ist da die Voraussetzung? Da ist die Voraussetzung, dass einmal die Grundstruktur des Gehirns wirklich fertig ist. Das ist, also zu dem Zeitpunkt spätestens bis zum 14. Lebensjahr ungefähr. Und dann entstehen keine neuen Gehirnzellen mehr. Wenn das nicht wäre, wenn das immer wieder vollkommen in Bewegung wäre, auch bezüglich der Gehirnstrukturen als solches der großen, dann hätten wir einfach keine feste Basis für unser Bewusstsein. Dann würde man nicht immer an eine feste Wand anrennen, sondern würde man immer ins Wasser tauchen irgendwo. Und da ist das Bewusstsein einfach nicht so stark. An dem festen, unverrückbaren, an dem stoßen wir stärker an, als wenn das lebendig beweglich bliebe. Und das heißt also, dort wo wir niedere Tiere haben, die also starke Regenerationsfähigkeit sich bis ins Nervensystem hinein beibehalten, die haben ein sehr schwaches Bewusstsein. Da findet man zu wenig Widerstand. Und jetzt müssen wir also ab dem 14. Lebensjahr etwa bis zum Lebensende mit diesen Nervenzellen auskommen. Es gehen aber Tausende, Zehntausende pro Tag zugrunde. Das ist ganz normal. Also das ist auch das Spannende, dass wir während unseres ganzen Lebens lernen, im Grunde mit immer weniger Nervenzellen auszukommen. Es ist an sich so eine Riesenfülle da, dass das, was wir verlieren, nicht so stark ins Gewicht fällt. Also man darf sich nicht denken, dass jetzt dann am Lebensende die Hälfte weg ist. Also es ist ein Teil halt, ein kleiner Teil.
Ja, bei Alkoholikern schon.
Bei Alkoholikern, richtig. Richtig, und das ist, also was da zerstört wird, ist jedenfalls irreparabel und naja, schon, es hat Wirkungen, also, und zwar die Wirkungen sind aber da andere. Es ist also weniger, dass es durch die Substanz selber so zerstörend auf die Nervenzellen wirkt, so wie ein Nikotin zum Beispiel nicht jetzt direkt auf die Nervenzellen wirklich schädigend wirkt. Es ist die Frage, was es mit den Nervenverbindungen macht. Das ist ein anderes Kapitel. Auf das komme ich gleich. Weil was sich also nicht ändert, oder sind also diese Nervenzellen, die Grundstruktur, bis auf das, dass also immer mehr zugrunde gehen. Es werden also immer weniger, das ist auch gut, wir lernen mit immer weniger auszukommen. Wenn es aber über das Maß im Alter geht, dieses zugrunde gehen der Nervenzellen, dann wird es problematisch. Dann fehlt uns also ein physisches Werkzeug fürs Bewusstwerden. Und das heißt, wir kriegen also Bewusstseinsstörungen. Wir können gewisse Dinge dann einfach nicht mehr tun und das wirkt sich dann aufs Gedächtnis und dergleichen aus. Das liegt also den Demenzerscheinungen im Allgemeinen zugrunde. Und dass bei Alzheimer speziell kommt also noch dazu, dass da eben um die Nervenzellen herum so Isolationsschichten gebildet werden. Und das heißt, es sind zwar dann teilweise die Nervenzellen noch da, aber sie sind nicht mehr benutzbar. Das heißt, das ist wie ein Kabel, das sich isoliert, das ist irgendwo in der Wand drinnen, aber es steht nicht unter Strom, ich hab's abisoliert sozusagen. Also das heißt, sie sind funktionell nicht in den Bewusstseinsprozess eingebunden. Das hängt zusammen, dass da einfach gewisse Stoffwechselstörungen im Gehirn auftreten. Das liegt also an Stoffwechselstörungen, weil das Gehirn ist ja ein unheimlich empfindliches Instrument. Das empfindlichste überhaupt. Es braucht erstens einmal unheimliche Mengen an Körperenergie, um überhaupt nicht abzusterben. Eben weil jeder Nervenprozess, jeder Bewusstseinsprozess bedeutet Zerstörung im Gehirn, die muss ausgeglichen werden. Weil man muss also unheimlich sorgsam sozusagen mit den Nervenzellen, die man hat, umgehen. Das muss immer wieder repariert werden. Das erfordert einen unheimlichen Energieaufwand. Das heißt, um die Gehirnstruktur überhaupt aufrecht zu erhalten, brauchen wir fast ein Viertel unseres Stoffwechsels. Das ist gewaltig, weil das Gehirn hat, ich weiß nicht, ich glaube 3-4% des Körpergewichts, macht das auch weniger sogar. Was ist Gehirngewicht? 1,4 Kilo ungefähr oder so in der Größenordnung. Und vergleicht es mit dem Körpergewicht, also es ist sehr wenig und braucht aber sehr viel Körperenergie. Und zwar wurscht, ob wir jetzt wachen, ob wir schlafen, das hat nichts damit zu tun, ob wir angestrengt denken oder nicht. Das brauchen wir immer nur, dass es nicht abstirbt. Und das ist auch das Empfindlichste, wenn es kurze Zeit Sauerstoff unter Versorgung hat, das ist irreparabel geschädigt. Und da kann man gar nichts machen. Was aber sehr lebendig eigentlich im Gehirn ist, es gibt auch was sehr Lebendiges. Und da wirken jetzt diese Bildekräfte nämlich daran, also das heißt das eigentliche lebendige Denken, sie bilden immer wieder neue Verbindungen zwischen den Nervenzellen. Also keine neuen Nervenzellen, aber neue Verbindungen. Und ein wirklich lebendiges Denken, wenn man entwickelt, bildet auch hier immer wieder neue Nervenverbindungen, bildet sie um, alte werden wieder aufgelöst und das ist also ein gutes Fitnesstraining fürs Gehirn. Wenn es sehr einseitig ist, zum Beispiel wenn man sehr, sehr eingeengt, dogmatisch, intellektuell erzogen wird oder so, dann bildet es sehr einseitige Nervenverbindungen aus und es wird immer schwieriger, die dann wieder aufzulösen und neue zu bilden. Das heißt, ab einer gewissen Zeit, wenn man einseitig, dogmatisch indoktriniert, Verdoppelung ist wurscht, ihr wisst, was ich meine, dann ist das ganz schlecht für die Ausbildung des Gehirns, auf Dauer. Also das ist sicher einer der Faktoren, die dann im Alter einfach zu Problemen führen.
Sklerosen und so.
Ja, zu Sklerosen und dergleichen, weil es wird einfach wirklich das Gehirn einfach sehr einseitig belastet und es lernt nie, beweglich auszugleichen die Dinge. Das Wunder des Gehirns ist nämlich auch, dass wenn selbst größere Gehirnstrukturen teilweise ausfallen, wir haben die Fähigkeit, das zu kompensieren. Und besonders, wenn man also sein ganzes Leben lang ein sehr lebendiges Denken trainiert hat, geht das sogar noch viel leichter. Weil andere Gehirnpartien die Aufgabe übernehmen können. Man muss einfach nur die Verbindungen umbauen sozusagen. Das ist ein lebendiger Prozess. Und ein Gehirn, das das gewohnt ist, das immer wieder zu tun, tut sich da leichter damit, als wenn es von Haus aus ganz steif ist. Und im Alter fallen eben halt immer mehr Gehirnzentren aus. Und wenn man dann sich ein sehr lebendiges Denken schon von Jugend auf erworben hat und mitgenommen hat, dann kann man diese Dinge, die ausfallen, relativ leicht umgehen und dann bleibt man relativ frisch. Weil die Kunst ist im Grunde, und das macht auch einen Sinn, dass wir lernen, mit immer weniger Nervenzellen auszukommen und trotzdem bewusst zu sein, ja sogar bewusster zu werden mit dem Alter. Eigentlich sollte man mit dem Alter immer bewusster werden. Bis zu einem gewissen Grad werden wir es auch, wenn dann nicht irgendwelche Demenzerscheinungen kommen.
Weil
dann
wenig
geht's,
mehr ist.
Weil wenig mehr ist, ja, ganz genau. Ganz genau. Ganz genau. Und wir lernen auch damit schrittweise Bewusstsein zu behalten, wenn wir uns nicht auf das physische Werkzeug stützen oder weniger eben auf das physische Werkzeug stützen. Das lernen wir dabei systematisch. Gerade im Alter lernen wir das. Also so etwa ab der Lebensmitte fängt es schon an, dass wir also lernen, mit immer weniger da auszukommen und trotzdem immer bewusster zu werden. Und das ist ein ganz wichtiger Prozess, weil...
Deshalb brauchen wir auch weniger Essen.
Ja.
Das Gehirn weniger Energie braucht.
Naja, nein. Nein, das Gehirn braucht trotzdem, nur dass das nicht kaputt geht.
Bis zuletzt,
ja. Ja. Das ist auch ziemlich altersunabhängig. Das ist, und das ist auch unabhängig davon, eben wie er rege, wie er denken, ob wir jetzt nur dumm in die Luft schauen oder ob wir tief schlafen oder so, es ist ganz egal.
Das, beim Schachspielen braucht man ja mehr Energie.
Man braucht mehr Energie. Wenn man intellektuell denkt, stark, braucht man wesentlich mehr Energie noch zusätzlich. Und zwar ungefähr so viel wie bei mittelschwerer körperlicher Arbeit. Das ist schon ordentlich. Also, wenn man schon wirklich ordentlich was tut. Aber das hat mit dem Gehirn gar nichts zu tun. Das ist nämlich interessant. Und ihr werdet es merken, wenn man so angestrengt, so logisch grübelt und so an so einem Problem arbeitet, dann tut einem nachher alles weh. Dann ist man total verspannt, sag jetzt muss ich mich endlich einmal wieder ein bisschen bewegen. Ich kann mich nicht rühren. Woran liegt das? Das liegt daran, dass gerade dieses logisch abstrakte Denken, das ja auch beim Schachspiel also irgendwo sehr dahinter steckt. Also es ist ein sehr, sehr präzises Denken. Es ist nicht jetzt die Fantasie voll in Imaginationen schwelgen, da wirst du nicht weiterkommen. Was tut das? Damit das überhaupt möglich ist, muss das Gehirn und der Kopf ganz ruhig gestellt werden. Und dazu verkrampfen sich alle Muskeln im Organismus, um den stark, steif und starr zu machen. Das heißt, der Muskeltonus für diese Verkrampfung wird erhöht und der konsumiert extrem viel Körperenergie dann. Also eben wie bei mittelschwerer Arbeit. Das heißt, das kann so weit gehen, dass man wirklich einen Muskelkater dann noch hat. Man denkt sich, ich bin da nur gesessen und habe gegrübelt und eigentlich tut mir alles weh und ich kann mich nicht erhören. Wieso ist das? Eben daher, weil wir ganz steif sein müssen. Das ist aber gilt eben gerade für dieses logisch ableitende Denken, also wo nichts Schöpferisches, wo kein lebendiges Denken drinnen ist, wo wir nur wirklich fertige Gedanken arrangieren und wirklich Schach spielen im Grunde, dann passt es sehr gut mit diesen fertigen Gedanken. Weil Logik besteht in dem, mit fertigen Gedanken sozusagen Schach zu spielen, alle möglichen Kombinationen auszuprobieren und dabei durchaus Neues ans Tageslicht zu bringen, das aber eigentlich schon drinnen steckt in dem Ganzen. Also es ist nicht nichts wirklich schöpferisch Neues, sondern es ist etwas, was schon drinnen liegt, was nur durch Kombination jetzt neu herauskommt. Also man lotet das aus. Darum hat es natürlich einen totalen Wert auch irgendwo, ist klar. Aber Logik ist ja was nicht Schlechtes und Logik.
Logos
hat was mit dem, Wort zu tun, richtig, ja. Nur ist es da zunächst einmal vollkommen erstorben. Also in der Logik ist der Logos ganz erstorben, das ist einmal der Moment, wo es wirklich tot geworden ist, wo das schöpferische Wort tot geworden ist und dieses Tote diese toten Dinge suche ich jetzt in ihrer Beziehung zueinander. Das kann ich mit der Logik machen. Und dabei erwacht zunächst einmal das Bewusstsein ganz stark, weil bis dahin, bis zur Entwicklung der Logik, und wo wird die vorbereitet? Na, einerseits bei den Griechen, andererseits ganz stark, aber auch wird dieses intellektuelle Denken in einer etwas anderen Weise bei den Hebräern vorbereitet. Nicht umsonst gilt der Vater Abraham auch als der Erfinder der Arithmetik zum Beispiel, also des Rechnens, des Rechnenkönnens. Weil, und die Hebräer haben einen sehr, sehr stark entwickelten Intellekt. Das ist ganz typisch, also bis heute gilt das. Die sind gerade in intellektuellen Dingen meistens sehr begabt, überdurchschnittlich begabt. Also auch unter Naturwissenschaftlern oder so findet man sehr viele jüdischer Abstammung. Das hängt damit zusammen. Es ist dieser jüdische Intellekt ist aber eine wunderbare Mischung zwischen, er hat nämlich noch was Lebendiges drinnen, aber kann es bis zu dem Toten hinführen. Und kann es so hinführen, ist nämlich gedacht dazu, für eine Zeit, wo die Menschheit in der Allgemeinheit nicht mehr hellsichtig war. Zur Zeit Abrahams waren das noch relativ viele, aber das beginnt da zu verschwinden. Es war schon etwas vorher, so um 3000 vor Christus beginnt das sogenannte Kali-Yuga, das finstere Zeitalter, das insofern wirklich in der Menschheit einen dramatischen Einschnitt gebracht hat, als vorher, kann man sagen, vor dieses 3000 vor Christus waren noch die Mehrzahl der Menschen, zumindest hatten ein primitives Hellsehen. Das heißt, sie haben erlebt die geistigen Kräfte, die seelischen Kräfte, die ätherischen Kräfte, die in der Natur wirken, zum Beispiel die Elementarwesen namentlich. Also namentlich um sich herum haben sie also alles noch beseelt und durchgeistigt erlebt. Natürlich dann auch dämonische Wesenheiten, alles mögliche Widersacherkräfte, die darin wirken, und es waren nicht nur gute Kräfte, die man gesehen hat, aber das war noch relativ verbreitet, und das ist ja dann so etwa 3000 vor Christus, ein bisschen früher sogar, ich glaube so um 3100 ungefähr, ja 3101 muss es sein, ist ist, also Steiner beschreibt es sehr deutlich dann, wie eigentlich durch die ganze Menschheit so eine Welle durchgegangen ist, wo innerhalb von Tagen bis Wochen plötzlich dieses Hellsehen verschwunden ist bei der Mehrzahl der Menschen. Also ein ganz totaler Einbruch ist das. Das natürlich höchst dramatisch empfunden wurde. Das ist klar. Also die Menschen haben da wirklich den Eindruck gehabt, ihre ganze Welt geht unter, und ein völlig neues Bewusstsein musste sich breit machen, und mit dem mussten sie umgehen lernen. Also das ist sehr dramatisch. Viele Sintflut-Sagen im Übrigen, im Großen haben die Sintflut-Sagen ja mit dem Untergang der Atlantis zu tun. Aber viele Sintflut-Sagen beziehen sich auch auf dieses Ereignis. Da gab es zwar auch gewisse äußere Überschwemmungen, aber das ist gar nicht das Wesentliche, sondern die Menschen haben gefühlt, dass sie da wie ertrinken, wie ersticken da, indem sie in etwas hineinkommen, was sie bis jetzt nicht gekannt haben, wie in einer Finsternis ertrinken im Grunde. Eben weil ihr Bewusstsein verdunkelt, wenn man sich das vorstellt, wenn das innerhalb von Tagen oder Wochen passiert und eigentlich das Bewusstsein, das man bis dahin hatte, plötzlich weg ist und die Welt ganz anders ausschaut. Also das ist höchst dramatisch gewesen. Und dass das kommen wird, haben aber die Eingeweihten natürlich schon vorhergesehen und gewusst, und sie haben versucht, also namentlich eben im hebräischen Volk vorzubereiten, jetzt ein Bewusstsein, wo man mit dem Intellekt das erfassen kann, was früher die Hellseher geschaut haben. Die ganzen Schilderungen auch da in der Bibel drinnen, im Alten Testament, die Genesis, die fünf Bücher Moses überhaupt, der selber noch hellsichtig war, also zu einer späteren Zeit. Einzelne gab es ja eben dann immer noch, die das hatten oder durch entsprechende Einweihung sich wieder erwerben konnten. Da steckt drinnen im Wort, in der Bildung des Wortes, das haben wir jetzt oft gesagt, stecken die Bilder eigentlich drinnen, die der Hellseher geschaut hat. Und wenn man sich in diese Sprache, in das Wort einlebt, in den Klang der Sprache einlebt, dann tauchen diese Bilder wieder auf. Und daran soll sich das Denken entwickeln und entzünden, an diesen Bildern. Und das hat begonnen mit Abraham im Grunde. Und das heißt, man hat es jetzt mit einem Bewusstsein zu tun, das sich langsam entwickelt, das ganz klar, man könnte sagen, intellektuell diese Zusammenhänge durchschaut und in den Lauten selber, im Logos selber, wenn man so will, eben noch die Bilder drinnen hat, die man zwar jetzt nicht mehr hellsichtig schaut, aber die man sich zumindest als inneres Bild aufrufen kann. Also das heißt, die man in der Fantasie sich bilden kann, indem man sich wirklich einlebt in die Sprache. Und zugleich aber intellektuell beginnt immer mehr die Zusammenhänge dessen zu verstehen. Das ist also eine ganz eigenartige Mischung, dieses Bewusstsein. Es hat nämlich einerseits die Klarheit der Logik, andererseits hat es die Lebendigkeit eines sehr bildhaften Bewusstseins. Beides durchdringt sich da. Und darum ist gerade auch ein menschlicher Leib, der jetzt hervorgeht aus einem Volk, das ein solches Bewusstsein entwickelt. Das war prädestiniert dafür, den Christus aufzunehmen. Nämlich einerseits diese ganze Fülle hereinzutragen, lebendig genug zu sein, aber trotzdem auch die Möglichkeit zu geben, das Erdenbewusstsein wirklich in bestmöglicher Weise zu entwickeln. Also da ist der Spagat gelungen, der sonst also kaum in einer anderen Folge irgendwo gelungen ist, zwischen dem Lebendigen und dem Toten den richtigen Kompromiss zu finden. Und dieses Leibesgefäß des Jesus von Nazareth, in dem sich dann der Christus verkörpert hat, das wurde ja wirklich ganz speziell zubereitet. Also er kennt wahrscheinlich die Geschichte mit den beiden Jesusknaben einmal. Also es fängt schon ganz kompliziert an. Das ist
im Kinderbuch von Jakob Streit, die beiden Jesusknaben, da ist es ganz
einfach. Ja, aber in Wahrheit ist das ein höchst kompliziertes Thema. Also der Punkt ist, im Grunde, wenn man sich die Evangelien anschaut, müsste es einem schon auf den ersten Blick auffallen, dass da eine Sonderbarkeit drinnen ist, weil die Stammbäume in zwei der Evangelien, nur zwei geben überhaupt einen Stammbaum an, also das ist das Lukas-Evangelium und das Matthäus-Evangelium, die anderen schildern ja die Kindheit nicht. Die schildern ja die Kindheitsgeschichte nicht. Also es gibt überhaupt nur zwei, die Kindheitsgeschichte schildern. Und zwar warum? Weil die anderen zwei sich eben wirklich nur für den Christus interessieren und der kommt überhaupt erst später ins Spiel. Das heißt, was wir da zur Weihnachten feiern, ist einmal eigentlich die Geburt dieser beiden Jesusknaben. Das ist das, was wir zur Weihnachtszeit eigentlich feiern. Also, dass es zwei sind, darauf deuten schon die zwei unterschiedlichen Stammbäume, die in den Evangelien drinnen sind. Und es ist eigentlich erstaunlich, dass da die Theologen oder so darüber hinweggehen. Das ist eigentlich sehr erstaunlich. Überhaupt, wenn man weiß, welche Bedeutung Stammbäume im jüdischen Volk haben. Und das, wenn man sich das Alte Testament anschaut, da sind doch viele, viele Kapitel und Bücher im Grunde nichts anderes als Chroniken und Stammbäume, wer von wem abstammt und wo. Und dann kann ich nicht sagen, na ja gut, das haben sie jetzt irgendwie hingeschrieben, kann auch anders sein. Na, das war ihnen ganz besonders wichtig, klar, weil eben es geht um die Söhne Abrahams, Isaaks und Jakobs, eben genau die namentlich diesen physischen Leib des Menschen und insbesondere das Gehirn so ausbilden, dass dieser besondere Spagat eben möglich ist zwischen so lebendig wie möglich bleiben, aber zugleich trotzdem den Intellekt ganz stark entwickeln, und Intellekt hat was mit dem Toten zu tun. Also dieses Gleichgewicht zwischen Totem und lebendigem Denken auch dadurch finden zu können, das war ganz einzigartig, und das war nur zunächst einmal in vorchristlicher Zeit möglich, das ganz konsequente Pflege der Abstammungslinie. Das engt sich ein, da fängt es dann auch an mit den 12 Stämmen Israels. Da gibt es ja 12 Stämme, die 12 Söhne Jakobs, und aus denen entstehen also 12 Stämme. Aber dann engt sich das ja ein auf den einen Stamm Juda. Also die Juden selber gehen ja dann aus dem einen Stamm Juda hervor. Also es engt sich noch mehr ein. Aber es wird vorbereitet aus diesem Zwölferkreis heraus, der natürlich jetzt wieder kosmische Bedeutung hat, immer wo die Zwölfzahl ist, hängt es irgendwo mit den Kräften des Tierkreises zusammen. Also da sind wirklich die ganzen Kräfte des Tierkreises versammelt, aber das konzentriert sich dann später in den einen Stamm Juda hinein. Also das wird alles vorbereitet und systematisch, indem die Abstammungslinie gepflegt wird. Und jede Verletzung da dagegen ist ein ganz großes Sakrileg, weil das also eine Störung hineinbringt. Also etwa heiraten oder so mit irgendwelchen Völkern außerhalb oder so, das würde gar nicht passen. Sondern da ist es wirklich, also, wenn man so will, ein Züchtungsverfahren, das einmal da in vorchristlicher Zeit noch funktioniert hat. Und dann hat man eben im Neuen Testament diese Abstammungslinien drinnen, und dann sagt man, ja gut, da ist halt die Überlieferung nicht so genau. Also es wird eigentlich in Wahrheit nicht ernst genommen. Wenn da andere Namen drin stehen würden, wäre es auch egal. Es hat alles eine symbolische Bedeutung oder sonst wie. Sagt man halt. Also das ist einmal auffällig. Und Steiner ist im Grunde der Erste, der das dann wirklich öffentlich erklärt hat, also was da dahinter steckt. Dass eben selbst diese besondere Blutmischung, die da in dem auserwählten Volk, wenn man so will, was es eben damals in gewisser Weise wirklich war, selbst das hätte nicht genügt, um einen physischen Leib, um überhaupt Leibeshüllen bereitzustellen, in denen sich der Christus verkörpern kann. Man muss sich vorstellen, da soll jetzt das Schöpferische, das das ganze Weltenall geschaffen hat, das was dahinter steckt. Da haben wir ja gesprochen, eigentlich steckt der Christus auch hinter den Elohim als der eigentlich Tätige. Er ist die Quelle. Also die schöpferische Kraft, die den ganzen Kosmos zustande bringt, soll sie jetzt da hineinquetschen in so einen physischen Leib des Menschen. Das ist eigentlich unfassbar. Das ist unfassbar, dass diese gewaltige Schöpferkraft, weil was heißt Schöpferkraft? Schöpferkraft heißt, sie ist dauernd dran, die Welt weiter zu gestalten, umzugestalten, Altes aufzulösen, in Bewegung zu bringen und zu tun, sonst ist keine Schöpferkraft. Und ja, aber das muss ein physischer Leib aushalten einmal. Weil was will die Schöpferkraft da drin tun? Gestalten und umgestalten, was soll sie sonst tun? Und gerade ein physischer Leib hält das aber nicht so wirklich gut aus. Der ist sehr empfindlich drauf. Wenn man ein paar Kleinigkeiten ändert drin, ist das Ganze schon außer Takt. Also, es ist eben halt was sehr, sehr Steifes, Starres. Gerade dadurch erwacht ja auch das Bewusstsein. Der Geist will eigentlich umgestalten und wird ununterbrochen gehindert daran. Daran erwacht unser Bewusstsein. Und am stärksten eben, wenn wir uns am harten physischen Leib, wenn es sich daran spießt, wenn wir da anstoßen, da ist es am stärksten. Ich meine, es fängt schon an in der Astralwelt, schon die gibt einen gewissen Widerstand. Die Ätherwelt gibt auch einen Widerstand, aber ist noch sehr beweglich. Die physische Welt und namentlich dann, wenn es ins feste Erdelement hineingeht, weil da gibt es ja auch noch die Abstufungen vom Wärmeelement bis zum physischen hinunter, da wird es dann schon sehr zäh. Und gerade mit diesen Prozessen des Erdelements haben wir es bei der Gehirntätigkeit sehr stark zu tun, weil das Wesentliche sind die Salzprozesse drinnen. Und das Salz ist das eigentlich Mineralische. Und daran stoßen also immer wieder die Schöpferkräfte an. Also, und jetzt muss man also einen Leib zubereiten, der das aushält, dass die ganze Schöpferkraft des Universums da zumindest für gewisse kurze Zeit sich drinnen aufhalten kann. Ich meine, wir schaffen es, diesen Leib in, weiß ich nicht, 70, 80, 90 Jahren zu ruinieren. Das viel darüber kommen wir nicht. Das heißt, unser Geist ist so stark, dass er innerhalb von 90 Jahren oder so, heute ist das schon bald, wird das bald der Schnitzer werden, den physischen Leib zerstört. Bei dieser viel größeren Schöpferkraft, die der Christus hineinbringt, geht es natürlich viel schneller. Also daher konnte der Christus überhaupt nur für 3 Jahre in diesem Leib sein, sich wirklich inkarnieren, und zwar inkarnieren bis in die kleinste Phase hinein. Inkarnation heißt, dass das Geistige wirklich das Physische komplett durchdringt. Gestaltend durchdringt bis in die kleinste Phase, sonst ist es nicht inkarniert. Also auch für unser Ich gilt das. Und zwar gilt es aber beim Christus sogar noch stärker, weil er sich wirklich bis ins Knochensystem hinein inkarniert. Das ist bei uns zumindest noch nicht der Fall. Das schaffen wir noch gar nicht. Also das Knochensystem können wir mit unserem Ich noch gar nicht wirklich ergreifen. Das nehmen wir eben einfach so, wie wir es durch die Vererbung bekommen. Aber da steckt unser Ich eigentlich noch gar nicht drinnen. Also wir sind gar noch nicht so tief und so fest inkarniert, wie es der Christus zur damaligen Zeit war. Das heißt, er geht als Musterbeispiel der Menschenentwicklung da voraus in einer gewissen Weise, indem er der erste Mensch ist, der sich wirklich vollständig inkarniert. Dieser Prozess dauert aber vom 30. bis zum 33. Lebensjahr. Also 30. Lebensjahr heißt, da findet diese Jordan-Taufe statt. Also wo er getauft wird durch Johannes den Täufer, wo also Jesus von Nazareth hingeht, dort um getauft zu werden. Und das ist der Moment, wo der Christus herabkommt, sozusagen, beginnt sich zu inkarnieren in dem Leib des Jesus von Nazareth. Aber jetzt kommt die Vorgeschichte, und damit kommen wir jetzt wieder zu den beiden Jesusknaben. Damit das überhaupt möglich war, musste also dieser Leib des Jesus von Nazareth entsprechend vorbereitet werden. Und das ging nur, indem man 2 Blutslinien innerhalb des jüdischen Volkes einmal gepflegt hat, die sich dann vereinigen. Und das hängt mit diesen beiden Jesusknaben zusammen. Also das eine ist die salomonische Linie, das ist die mit dem Tempelbau da im Salomon zu tun hat. Und die eine stärkere Beziehung hat, die Außenwelt zu ergreifen, aber wie wir gesehen haben in den letzten Vorträgen, trotzdem, der Salomon selber ist gar nicht fähig, den Tempel zu bauen. Da müssen noch die Kainsöhne dazukommen. Also das ist noch eine spezielle Geschichte dazu. Trotzdem ist Salomon mehr der, der in der Welt draußen wirkt, als König und das Reich beherrscht und so weiter. Auch wenn er eben halt dann Menschen aus dem Kainsgeschlecht braucht, um manches zu verwirklichen, aber er hat zumindest also da den Überblick, und sein Bewusstsein ist also trotzdem gerichtet darauf, die Erdenwelt zu lenken. Und das ist also die eine Linie, die salomonische Linie. Aus der geht dann der salomonische Jesusknabe hervor. Und zwar wird da geschildert eine Abstammungslinie über 42 Generationen. Und zwar wirklich also ausgehend von Abraham. Da wird also wirklich genau geschildert, eben diese Entwicklung von Abraham, und dann entsteht also ein physisches Leibesgefäß und auch ein zugehöriger Ätherleib, der so gebildet ist, dass er eben genau optimal ausgerichtet ist, dieses Gleichgewicht zwischen den tötenden Kräften, den Todeskräften und den lebendigen Kräften zu haben. Also auch bis in den Intellekt hinein, der also diese wunderbare Mischung zwischen Richtung Logik gehend, aber zugleich lebendig, bildhaft auch zu bleiben, das drinnen zu haben. Also diese Kräfte mitzunehmen, in der Sprache zumindest. Das steht ja beim Hebräer dann immer im Hintergrund irgendwo. Das Bild, das wird nicht ganz bewusst, aber es wirkt. Das ist ja ganz interessant. Das ist ja so auch, dass gerade bei den Hebräern dann auch aufgetaucht ist, dieses, du sollst dir von deinem Gott kein Bild machen und so weiter. Also ist ja eine typische Schrift der Religion. Aber da wirkt das Bild eben nicht mehr als, ich male mir es auf, das ist sozusagen so primitiv, ich male mir es auch nicht mehr bewusst in die Seele als Imagination, aber es wirkt durch die Sprache durch. Das ist versteckt drinnen. Und von daher leitet es mich eigentlich dann, meine Gedanken zu ordnen. Das heißt, es kommt dadurch dann die Inspiration auch durch. Die Inspiration bringt nämlich das Verständnis dann. Also das ist das Wunderbare drinnen. Und das ist sehr stark ausgebildet, also jetzt in dieser salomonischen Linie. Und da werden nämlich diese Kräfte, die erstmals bei Abraham veranlagt wurden, da wurde also das Gehirn entsprechend zubereitet erstmals. Das reift jetzt aus über diese 42 Generationen bis hin zu diesem salomonischen Jesus. Das ist die eine Linie. Da ist also besonders zubereitet der physische Leib und der Ätherleib. Das ist das eine. Die Frage ist, welches Ich kommt jetzt da herein? Und das ist sehr interessant, das ist also diese Geburtsgeschichte, die geschildert wird im Matthäusevangelium. Das ist die Geschichte, wo die heiligen drei Könige aus dem Morgenland kommen, die ihrem Goldstern, ihrem Stern folgen. Der Stern von Bethlehem, kennen wir ja. Aber was ist das eigentlich? Na, sie folgen ihrem Meister in Wahrheit, weil sie also mitbekommen, dass der dort wiedergeboren wird. Und wer ist dieser große Meister? Dieser große Meister ist Zarathustra, oder der in einer späteren Inkarnation Zarathustra genannt wurde. Also der eigentliche große Eingeweihte der urpersischen Zeit war. Also da sind wir schon weit in der Zeit, wo noch nicht dieses Kali-Yuga eingetreten ist, wo noch ein sehr starkes Hellsehen vorhanden war, wo man die sinnliche Welt noch sehr, sehr schattenhaft wahrgenommen hat. Nicht umsonst wird auch die urpersische Zeit, die damit verbundene Anschauung, als eine Religion des Licht, von Licht und Finsternis, also da kämpft Ormuz mit dem finsteren Ahriman und so weiter. Das ist die Zeit, wo die Menschen die Welt noch nicht so bunt in Farben erleben, auch sinnlich wie wir, sondern wo es eigentlich in Grautönen erlebt wird. Obwohl natürlich schon langsam die Farbrezeptoren ausgebildet sind. Das Interessante ist ja, dass einstmals die einfachen Tiere, die zeigen ein wunderbares Farbsehen, also Reptilien und so, wahrscheinlich die Dinosaurier haben wunderbar in buntesten Farben die Welt gesehen. Es hängt immer sehr stark mit dem luziferischen Einschlag zusammen, dass da alles in bunten Farben erleben. Das verschwindet dann. Mit den Säugetieren verschwindet das. Die Säugetiere sind nur teilweise farbsehend und sind meistens sehr viel empfindlicher auf hell und dunkel. Daher sind es gute Nachtjäger zum Beispiel, in der Nacht reicht es wunderbar. Und das Farbsehen spielt weniger Rolle. Der Stier, der aufs rote Tierchen zustürmt, sieht kein Rot, er lebt kein Rot. Er hat nicht einmal einen Farbsensor für das Rot. Also er geht in Wahrheit auf die Bewegung bzw. auf astralische Kräfte, die dahinter wirken. Also hat mit dem Farbsehen nichts zu tun. Erst beim Menschen beginnt sich das wieder zu entwickeln, auch bis in die Physiologie hinein. Also da sieht man auch im Bau des Auges, dass der Mensch auf einmal wieder ein sogenannter Trichromat wird. Der hat also drei Arten von Farbsensoren wieder, die meisten Säugetiere nur zwei. Aber bis er das gebrauchen lernt, das heißt, bis er das seelisch ergreifen lernt, dauert es eine Weile. Und in der urpersischen Zeit und noch in der urindischen Zeit davor ist es noch ganz schwach ausgeprägt. Daher sprechen die Inder, und das ist jetzt nicht wieder irgendein, was sie sich ausgedacht haben, wenn sie vom Schleier der Maya Also die sinnliche Welt ist nur ein Schleier, genauso haben sie es erlebt. Sie haben noch sehr stark hellsichtig die geistigen Kräfte in der Natur gesehen und irgendwas breitet sich da wie ein Schleier darüber, der das anfängt zu verdunkeln, und das ist die sinnliche Welt. So hat der durchschnittliche Mensch damals noch die Welt erlebt. Und Einweihung bestand damals darin, etwa zum Beispiel durch das Yoga-Atmen, Zustände herbeizuführen, wo dieser Schleier vollständig wird. Dafür aber im Inneren das Selbstbewusstsein viel stärker aufleuchtet. Das nämlich bei den meisten Menschen, die sich, kommen sie ganz verloren in dem Anschauen dieser elementaren Naturkräfte da draußen, die sie hellsichtig geschaut haben und von denen sie sich nicht wirklich trennen konnten. Mit dem haben sie sich eng verwoben gefühlt. Und um sich da herauszuziehen, musste man sozusagen da draußen die Rollo herunterlassen. Und das Yoga-Atmen hat ursprünglich genau den Zweck gehabt, dieses äußere astrale Hellsehen zu verdunkeln und dafür aber im Inneren sich des Geistigen bewusst zu werden. Da fängt es langsam an. Und das ging damals eben auch sehr stark über die Regulation des Atemprozesses. Also. Und dann als Endprodukt erwacht so etwas wie ein Anfang dessen, was wir als Denken bezeichnen. Das hatte als bewusstes Erlebnis der Mensch vorher nicht. Das heißt nicht, dass er nicht trotzdem intelligent gehandelt hat, aber war sich der Gesetze, die darin wirken, nicht bewusst. Er hat halt, wie man so schön sagt, instinktiv das Richtige getan. Das heißt, die Intelligenz waltete zwar darin, aber er konnte sie nicht bewusst handhaben und sich nicht ihrer bewusst werden. Jetzt ist es sehr, sehr stark fortgeschritten, also bei den Hebräern, also bei Abraham kommt ein starker Schub hinein, da sind wir jetzt schon längst drinnen in dem Kali-Yuga, in der finsteren Zeit, da sind also auch die äußeren Voraussetzungen schon sehr gut dafür, aber es bleibt diese innere Lebendigkeit. Also das geht rein in die Linie des salomonischen Jesus. Die andere Linie ist der nathanische Jesus.
Warte, welche Seele kommt? Also die von Zarathustra.
Also da kommt die Seele von Zarathustra hinein, genau. Genau, also der aus der urpersischen Zeit stammt, und Zoroaster heißt Goldstern. Der Name Zarathustra, also im griechischen Zoroaster, heißt dann nichts anderes eigentlich als Goldstern. Das heißt, das war das, was sie erlebt haben. Stern hängt mit dem Astralischen zusammen auch, und eigentlich im Astralischen haben sie erlebt, aha, da verkörpert sich jetzt ihr Meister, also die Magier aus dem Morgenland, waren nichts anderes als Schüler des Zarathustra in einer früheren Inkarnation, und die haben eben die Zeichen der Zeit beobachtet, wann der wiedergeboren wird. Das hängt dann mit der Astrologie und so weiter zusammen. Damals hat man das halt noch wirklich verstanden und konnte auch aus den Sternenkonstellationen irgendwo sehen, also wann die Zeit reif dazu ist. Weil das eben auch nach einer kosmischen Ordnung passiert. Also gerade diese kosmische Ordnung, diese astralische Ordnung spielt da sehr, sehr viel Rolle. Gerade in der Zubereitung auch des Leibes dieses salomonischen Jesus. Der andere ist der nathanische Jesus. Da sind jetzt ganz andere Dinge wichtig. Es gab ja die Geschichte mit dem Sündenfall. Da waren wir noch nicht jetzt mit unserer Erzählung, kommen wir erst dann langsam hin. Das spielt sich also erst während dieser sogenannten zweiten Schöpfungsgeschichte ab. Diese luziferische Versuchung. Sieht man im Übrigen auch, dass der salomonische Jesus hat mehr was zu tun mit den arimanischen Kräften oder denen was entgegenzusetzen, weil das, mit dem hat der Zarathustra immer zu tun gehabt. Kampf gegen die arimanischen Mächte, gegen diese Finsternis. Die luziferische Versuchung, die im Paradies stattfindet, ist die andere Seite, also die andere Versuchermacht. Mit der hat es besonders zu tun, jetzt dieser nathanische Jesus. Nathanisch heißt er, weil er ein Sohn des Nathan ist. Beide stammen aus dem Geschlecht Davids, sowohl Salomon als dieser Nathan. Dort haben sie zwei Linien abgezweigt, bis dahin geht's gemeinsam. Und dann haben sich eben diese zwei Linien abgezweigt. gesondert und die nathanische Linie ist die priesterliche Linie. Die hat also gar nichts zu tun mit der äußeren Verwaltung sozusagen, mit dem irdischen, sondern ganz dieses Zugewandt der geistigen Welt sein. Das ist die andere Linie. Und dieser nathanische Jesus, da ist jetzt die Frage, welches Ich ist da drin? Und da sind nämlich besonders wichtig das Ich und der Astralleib, der vorbereitet wird entsprechend. Weil dann haben wir einmal einen vollständigen Menschen da. Also physischer Leib, Ätherleib, sicher haben wir beim Zarathustra einmal das Zarathustra-Ich dort auch drinnen. Aber wir werden dann sehen, dass das woanders hingeht noch. Aber beim salomonischen Jesus ist das Wichtige, dass vorbereitet wird einmal der physische Leib und der Ätherleib. Das ist einmal das Wichtige. Beim nathanischen Jesus ist wichtig das Ich und der Astralleib. Und das Ich dieses nathanischen Jesus aber ist insofern was ganz Besonderes, weil es das erste Mal zur Zeitenwende überhaupt in einem irdischen Leib inkarniert wird. Das allererste Mal. Und zwar, was ist passiert? Es ist passiert mit dem Sündenfall, was also, wie es so schön heißt, dem Adam und Eva, da ist er dem Sündenfall unterliegen. Da wurde jetzt ein Teil dieser Ich-Kraft, diese Ich-Kraft, die von den Elohim herstammt, das wissen wir ja bereits. Also die Elohim haben mit dem Moment eigentlich, wo der Mensch erschaffen war, haben sie ihre Ich-Kraft hingeopfert. Und jetzt dem Menschen, zunächst kann man wirklich sagen dem Menschen, weil zunächst ist es ja wirklich der kosmische Adam, also der Adam Katmon, da kann man wirklich in der Einzahl sprechen, an den wird einmal diese Ich-Kraft als Funke übergeben. Mit der luziferischen Versuchung stürzt aber, jetzt könnte man sagen, dieser Adam aus dem Paradies, also er nimmt in seine Wesenheit, in alle seine Wesensglieder die Wirkung dieser luziferischen Versuchung auf. Und als jetzt dieser Adam, wie es halt so schön heißt, aus dem Paradies vertrieben wird, wird ein Teil dieser Ich-Kraft davor bewahrt, in irdische Verkörperungen hineinzugehen. Also der wird bewahrt davor, sozusagen den Sturz in die Erdenwelt mitzumachen. Und diese aufbewahrte, reine Ich-Kraft, wenn man so will, die noch ganz rein von dieser Gemeinschaft der Elohim stammt, die verkörpert sich das erste Mal auf Erden mit dem nathanischen Jesus. Das heißt, die hat mit der luziferischen Versuchung überhaupt nichts zu tun. Das heißt, da ist das Ich überhaupt nicht betroffen dadurch. Das alles, was direkt von Adam abstammt seit dem Sündenfall, hat es notwendigerweise drinnen und baut sich dadurch auch sein Erdenschicksal und lädt Karma auf sich und so weiter. Also dieser nathanische Jesus bringt sich kein Karma mit, weil er überhaupt das erste Mal verkörpert ist auf Erden. Und das heißt, die Geschichte ist sehr kompliziert. Und dieser nathanische Jesus hat dadurch auch die Fähigkeit, sich mit einem Astralleib zu umkleiden, der sich auch frei hält von der luziferischen Versuchung. Weil, warum kommt bei uns die Wirkung Luzifers ja in Wahrheit namentlich in den Astralleib hinein? Sie kommt dadurch hinein, dass wir es von unserem Ich aus nicht zu verhindern wissen. Sagen wir es einmal vorsichtig so, wir lassen es zu, weil unser Ich nicht stark genug ist, um dem entgegenzutreten, aber die eigentliche luziferische Wirkung ist ja im Astralleib zunächst. Nur wir aus unserem Ich müssten halt fähig sein, es zu verhindern, sind wir aber halt nur sehr, sehr beschränkt fähig dazu. Von dem wurde also dieser nathanische Jesus völlig bewahrt und er bringt sich daher auch einen ganz reinen Astralleib mit. Also jetzt haben wir zur Zeitenwende werden also geboren, diese beiden Knaben. Der eine hat also einen perfekten physischen Leib, der genau die richtige Mischung zwischen Verfestigung hat, um Bewusstsein zu geben und trotzdem so lebendig, als es nur irgendwie möglich ist, gleichzeitig zu bleiben. Also da ist dieses Gleichgewicht ganz perfekt gefunden und er hat den passenden Ätherleib dazu, der diesen physischen Leib ja aufbaut und erhält. Das ist das eine, das ist der salomonische Jesus. Der andere hat ein Ich, das nicht angegriffen ist durch den Sündenfall, das nicht der luziferischen Versuchung unterlegen ist, und er hat den passenden Astralleib auch dazu. So. Die zwei werden knapp hintereinander geboren, im Abstand von einigen Monaten, sagt Steiner. Der nathanische Jesus etwas später, um einige Monate später, und zwar, man kennt ja im Matthäus-Evangelium ist diese Geschichte mit dem Kindermord und so, da war der Herodes, also hört ihm, dass da der König der Juden geboren werden soll und lässt alle Knäblein umbringen, und man fragt sich, wieso ist das dann beim anderen, wird das überhaupt nicht geschildert, da kommt das überhaupt nicht vor. Naja, der ist einfach geboren nach dieser Zeit des Kindermordes bereits. Also, der ist davon überhaupt nicht betroffen. So, jetzt leben diese beiden Jesusknaben zunächst einmal getrennt, später in unmittelbarer Nachbarschaft, wie Steiner schildert, das findet man also in der Bibel natürlich nicht geschildert, bis zum 12. Lebensjahr. Und dann gibt's ja diese Geschichte im Tempel. Also wo plötzlich dieser Jesusknabe, der geht verloren, und die Eltern suchen ihn überall, sind schon auf dem Heimweg irgendwo, und dann merken sie erst, dass der nicht dabei ist. Und es stellt sich heraus, dass er also im Tempel geblieben ist und dort predigt plötzlich also den Gelehrten. Und vorher wird er eher geschildert als, naja, sehr, sehr gemütvoller Knabe, aber nicht besonders weise oder irgend so, also, sondern, ich meine, er konnte mit den Tieren sprechen irgendwie, er konnte überhaupt, das war das Interessante, der nathanische Jesus, zumindest erzählt es die Legende, dass er sofort nach seiner Geburt sprechen konnte, in einer Sprache, die seine Mutter verstehen konnte und die Tiere verstehen konnte, sonst niemand, aber er hat sich etwas mitgebracht, diesbezüglich. Aber weise, intellektuell sozusagen, war er überhaupt nicht. Man könnte sagen, eher unterdurchschnittlich begabt. Also für alles überhaupt, was das Äußere betrifft. Und der taucht jetzt also plötzlich im Tempel auf und predigt dort den Gelehrten, sodass denen Hören und Sehen vergeht. Also so gescheit ist das. Und dort finden ihn also die Eltern wieder im Tempel. Was ist da passiert? Was ist da passiert? Mit dem 12. Lebensjahr etwa findet ja erst statt die Geburt des Astralleibes in Wahrheit. Also da ist ein entscheidender Moment mit der Pubertät und bei uns halt ums 14. Lebensjahr halt auch schon früher, im Orient überhaupt früher, also etwa um das 12. Lebensjahr. Also das Ganze spielt sich zu der Zeit ab, wo der Astralleib geboren wird. Und da passiert jetzt Folgendes, dass das Ich des Zarathustra die Leibeshüllen des salomonischen Jesus verlässt und hinüberwechselt, klingt so komisch, aber es ist ein Vorgang, der zwar nicht häufig vorkommt, aber der ab und zu passieren kann, dass das Ich in einen anderen Körper übergeht. Und zwar in den des nathanischen Jesus, der also insbesondere diesen reinen Astralleib drinnen hat, der drinnen hat dieses Ich des nathanischen Jesus eben, das aber überhaupt das erste Mal auf Erden ist und das sehr leicht auch wieder herausgeht. Also das heißt, dieser nathanische Jesus, der streift überhaupt die ganze Erdentwicklung nur ganz kurz. Das ist also, für diese 12 Jahre geht er mal durch und ist schon wieder weg. Hat übrigens zur Vorbereitung dieser ganzen Verkörperung des Christus vorher in der geistigen Welt noch gewaltige Aufgaben erfüllt bereits. Also das heißt, so naiv wie er dann unten erscheint als Erdenmensch, ist er nicht, sondern er hat in Verbindung mit dem Christus in der geistigen Welt. Steiner schildert das also ganz genau, aber das würde uns jetzt zu weit führen. Hat aber auch mit dazu beigetragen, dass der physische Leib des Menschen, also und die Leibeshüllen des Menschen geeignet gemacht wurden, später den Christus aufzunehmen. Ja, jedenfalls geht also das Ich des Zarathustra hinüber in den nathanischen Jesus, in den Leib des nathanischen Jesus. Der Leib des salomonischen Jesus ist also von seinem Ich verlassen und stirbt relativ bald darauf, weil einfach ein Leib, der in dem kein Ich ist, in der Regel nicht lange weiter bestehen bleibt. Eine Zeit lang kann es gehen, aber dann ist entweder die Gefahr, dass diese Leibeshüllen von irgendwelchen dämonischen Kräften besetzt werden. Sowas gibt es, sagt Steiner. Ist also eine sehr, sehr heikle Sache, darüber zu sprechen, sogenannte ichlose Menschen, die in Wahrheit von dämonischen Wesenheiten besetzt sind. Das ist etwas, was in der Zukunft öfter passieren wird. Ist eine sehr heikle Sache, also damit umzugehen. Es gibt heute schon Anzeichen dafür, dass das ab und zu auftritt. Also eine Zeit lang kann das sozusagen dem äußeren Schein noch ein ganz normaler Mensch jedenfalls sein, der durch die Welt geht, obwohl er kein eigenes Ich mehr hat. Jedenfalls nicht inkarniert ist dieses Ich. Also das heißt aber, dieser salomonische Jesus stirbt kurz danach, nachdem also dieses Zarathustra-Ich hinübergewechselt ist in den Leib des anderen und sich mitbringt eben diese ganze reiche Erfahrung, die dieser Zarathustra durch viele Inkarnationen gesammelt hat. Der ist nämlich gerade ein hoher Eingeweihter in dem Sinn, dass er sehr, sehr viele irdische Inkarnationen bereits durchgemacht hat. Also der ist einer der erfahrensten im Erdenleben, wenn man so will. Und das bringt er sich natürlich mit. Und gerade diese geistigen Erfahrungen kann man sich ja auch wirklich dann mitnehmen in das Leben hinüber. Das heißt, er kann jetzt dieser Jesus im Tempel plötzlich höchste Weisheiten von sich geben, klar, weil da spricht jetzt ein sehr hoher Eingeweihter, der da drinnen ist. Und der jetzt in dem Leib des nathanischen Jesus lebt. Und das ist der Jesus, der jetzt dann durch die Weltgeschichte zunächst einmal geht, wovon in der Bibel, in den Evangelien selber, zumindest in den kanonischen Evangelien, ja dann nichts geschildert wird. Im 12. Lebensjahr hört die Schilderung auf und dann erfährt man wieder von der Jordantaufe. Und dazwischen ist große, große Funkstille. Das ist ja das, was dann Rudolf Steiner in seinem sogenannten 5. Evangelium geschildert hat. Also gerade diese Zwischenzeit, das ist dann auch sehr interessant, was da passiert ist. Aber da hat man es jetzt mit diesem einen Jesus von Nazareth zu tun, der aus den beiden zusammengeströmt ist, wenn man so will. Also wodurch die Leibeshüllen so vorbereitet wurden, dass sie so optimal als nur irgend möglich sind. Und dann mit der Jordantaufe bereitet sich das vor, also dass jetzt das Ich des Zarathustra herausgeht und Platz macht für das Christus-Ich, das hereinkommt. Das ist das, was beginnt mit der Jordantaufe. Und
das unbefleckte Ich, das hat sich schon zurückgezogen.
Das Nathantis hat sich schon längst zurückgezogen. Also der berührt wirklich die Erdenentwicklung nur ganz kurz. Ist interessant, dass Steiner dann nirgendwo dann später etwas schildert von ihm, was dann weiter mit ihm ist. Also da zieht er sich zurück. Also Aber das Zarathustra-Ich geht also hinaus, jetzt kann also das Christus-Ich herein. Und das ist ein Prozess dieser Inkarnation. Naja, wie lang dauert der? Also wie lang dauert es beim Menschen, bis das Ich so richtig drinnen ist und sich seiner selbst bewusst wird? Etwa bis dritte Lebensjahr, etwa. Wenn das Kind anfängt, zu sich ich zu sagen, es kann mal ein bisschen früher, ein bisschen später sein. Also bis zum Moment ist die Inkarnation so weit gediehen, dass das Ich sich hier seiner selbst bewusst wird. Solange baut es seine individuellen Kräfte jetzt hinein in diesen physischen Leib, um sich bewusst zu werden. Namentlich auch sehr stark natürlich wird gearbeitet am Gehirn. Das ist ja unglaublich, was sie da tut, weil ich meine, das Gehirn des Neugeborenen ist ja noch ganz unausgebildet in Wahrheit und gerade in diesen ersten drei Lebensjahren passiert da unglaublich viel und alles, was da schief geht, ist eine Katastrophe im Grunde, also da ist irreparabel, also da kann man gar nichts tun, also das ist die wichtigste Zeit für die Inkarnation und genau so dauert es jetzt 3 Jahre, bis dieser Christus vollkommen inkarniert ist, in dem allerdings jetzt nicht Baby, sondern in dem fertig ausgebildeten Leib des Jesus von Nazareth. Weil in einen kindlichen Körper, also hätte er gar nicht hinein können, weil das, also er hätte schon hinein können, aber dann hätte er mit dem dritten Lebensjahr sterben müssen und dann hätte er also hier keine Erdenaufgabe vollziehen können, weil eben diese starke Christuskraft, die ja viel stärker ist als unser Ich, die kann selbst sein optimal zubereitetes physisches Gefäß nicht länger als 3 Jahre bewohnen, dann ist es kaputt. Dann ist es einfach zerstört. Von innen heraus zerstört. Das heißt also, dieser Jesus von Nazareth war in dem Moment, wo er zur Kreuzigung hingeht, bereits am Rande des Todes, so oder so. Also gestorben wäre er in jedem Fall. Das wäre nicht aufzuhalten gewesen. Und es darum auch diese Bitte des Christus im Garten Gethsemane, also lass diesen Kelch an mir vorübergehen, bezieht sich namentlich darauf, bitte lass mich noch durchhalten bis zur Kreuzigung. Sonst ist das Ganze sozusagen sinnlos gewesen. Also gib mir noch genügend Kraft, um bis dorthin durchzuhalten, dass nicht schon in der Nacht jetzt dieser Körper stirbt, weil er eigentlich schon knapp daran ist. Und das ist auch der Grund, warum sich dann nach dem Tod der Leichnam sehr, sehr rasch auflöst. Und namentlich, weil jetzt diese Inkarnation auch erstmalig so tief ist, dass sie bis ins Knochensystem hineingeht. Was heißt das aber? Das heißt, dass es diese Zersplitterungskraft im Grunde auch bis ins Knochensystem hineinträgt. Also nicht einmal von den Knochen bleibt da was über. Das ist ja auch ein ganz spezieller Fall. Also, dass man dann nichts, auch keine physischen Überreste, keine stofflichen Überreste findet in dem Grab. Also das löst sich wahnsinnig schnell auf. Und das geht also auch nur in diesem speziellen Fall. So, also das beginnt mit der Jordantaufe, diese Inkarnation. Und wirklich vollendet ist sie im Grunde im Moment des Todes am Kreuz. Das heißt, der Moment des Todes, das heißt, der Exkarnation ist zugleich der Moment, in dem die Inkarnation vollendet ist. In dem Moment ist sie vollkommen und in dem Moment stirbt er. Genau in dem Moment. Weil dann zerbricht einfach das Gefäß. Da hätte es also dieser Nachhilfe durchs Kreuz in dem Sinn gar nicht gebraucht. Also das fällt zusammen. Und man sieht es auch, diese schrittweise Inkarnation, das kann man an den Evangelien auch sehr schön ablesen, das hat der Steiner ganz toll geschildert, David, an diese sogenannten Wunder, das alles passieren, also wo einfach sich dann zeigt, wie die Christuskraft immer wirksamer wird. Und immer stärker wirksam wird und wir dann schließlich also diese Einweihung in Wahrheit an dem Lazarus vornehmen kann, also diese sogenannte Totenerweckung und von dem aber die hebräischen Eingeweihten dann sehr, sehr klar gesehen haben, dass das ein Einweihungsvorgang ist, ein Einweihungsvorgang nach dem alten Muster, was sie alle miteinander selber damals nicht mehr vollziehen konnten, das hat einfach nicht mehr funktioniert, aber sie wussten noch davon, wie das geht und vor allem musste damals eine ganze Priestergemeinschaft das durchführen, das konnte nicht einer allein und jetzt kommt da eben dieser dieser Jesus von Nazareth und tut es, ohne dafür befugt zu sein, und noch dazu macht das allein und es funktioniert auch noch. Also das war natürlich helle Aufregung. Also die haben sehr, sehr genau gewusst, also was da passiert. Und darum haben sie ja sehr Angst gehabt, dass das irgendwo sich unter dem Volk verbreitet.
Also sie wollten nicht. Haben sie wirklich Angst gehabt, dass es so etwas wie ein übermächtiger Magier ist?
Und Ja, sicher. Also ich meine, das ist ja beängstigend im Grunde. Also das ist so etwas Gewaltiges und bedeutet also so einen radikalen Umschwung eigentlich in der ganzen Entwicklung und hat es ja dann auch gebracht in die ganze Menschheitsentwicklung hinein, unabhängig davon, ob die Leute was wissen von dem Christus oder nicht. Es hat in die ganze Welt einfach eine Umwandlung gebracht, indem diese Christuskraft da heruntergekommen ist und sich dann nach dem Tod aber mit der ganzen Erde verbunden hat. Also das ist ja auch dann der nächste Punkt, dass der Christus jetzt mit der Erde verbunden ist, also so wie wir nach dem Tod in die geistige Welt aufsteigen, ist seine geistige Welt eigentlich die Erdenwelt. Natürlich nicht die äußere physische, aber das Geistige der Erde. Das heißt, der Ort, der im Grunde bislang jetzt der geistfernste Bezirk des Kosmos war, das ist nämlich die Erde. Also die ganze Erdentwicklung ist darauf angelegt, zunächst einmal da einen Platz zu schaffen, der so weit weg vom Geistigen ist wie möglich. Weil da der Mensch seine Freiheit erlangen kann, in Wahrheit. Also das heißt, im Grunde ist die Erde ein sehr zwiespältiger Ort. Aber jetzt verbindet sich der Christus damit. Und jetzt ist aber auch eine neue Kraft eingezogen, dadurch, dass dieser Christus gelebt hat in dem Jesus von Nazareth, ist eine neue Kraft eingezogen in die Leibeshüllen dieses Jesus von Nazareth. Und hat da begonnen, die, wenn man so will, die Schäden auszugleichen, die durch den Sündenfall da drinnen passiert sind. Und die mit eine Ursache sind einerseits natürlich, dass wir unser Bewusstsein bekommen haben, andererseits aber, dass da die Zerstörung drinnen stattfindet. Und die Zerstörung insofern also dadurch voranschreitet, dass infolge des Sündenfalles jetzt die dichte Materie in den ganzen physischen Leib hineingezogen wurde. Weil physischer Leib heißt nicht unbedingt dichtstofflich, sondern im Grunde war ursprünglich gedacht, dass der Mensch einen physischen Leib hat, der eine Art physische Kraftgestalt ist, die gar nicht sinnlich sichtbar ist. Das heißt, man hätte den physischen Leib des Menschen nicht gesehen oder auch nicht greifen können. Das wurde aber durch die luziferische Versuchung eben gestört und dadurch hat sich also die dichte Materie eingelagert und dadurch wurde das Ganze noch viel brüchiger und das haftet jetzt dieser physischen Formgestalt, dieser Kraftgestalt seitdem an. Also auch dieses Kraftgefüge sozusagen ist zerstört bis zu einem gewissen Grad oder gestört zumindest. Also der physische Leib des Menschen ist nicht so, wie er sein sollte. Und ein einziger kann das wieder, wenn man so will, reparieren. Das ist der die ganze Schöpferkraft des Kosmos mit sich bringt. Das ist der Christus. Das heißt, wenn der sich verkörpert in diesem physischen Leib, in dieser physischen Kraftgestalt eigentlich und sich insbesondere verbindet darin mit allem, was diese physische Kraftgestalt ausmacht, gar nicht so sehr mit dem Materiellen, mit dem verbindet er sich nämlich am wenigsten. Also das fällt daher dann auch sehr leicht ab. Ist im Übrigen auch mit ein Grund, warum dieser Leichnam dann so schnell zerfällt. Weil sich dieses seelisch-geistige des Christus damit überhaupt nicht verbindet, mit dem materiell-stofflichen. Und beim Menschen, normalerweise ist es so, als mit ein Grund, warum der Leichnam nicht gleich sofort zerfällt und zerbröselt, ist mit, dass ein gewisser Egoismus das zusammenhält. Weil sich der Tote ist zwar draußen, aber er hat ein gewisses Bedürfnis, dann dem Stoff da wieder hinein und dem Stofflichen zu geben. Und das das bewirkt also gewisse Kräfte, die das zusammenhalten, die das hindern oder verzögern zumindest, dass es auseinanderfällt. Und je stärker dieser Egoismus ist, desto stärker ist es.
Darf ich etwas fragen?
Ja.
Als du gesagt hast, mit dem Geist, der,
ja,
der Christusgeist konnte 3 Jahre,
ja,
in dem Körper weilen.
Ne? Ja.
Und dann, und wir haben ja geschichtlich sehr wenig gelebt, also in Jahren ausgedrückt im Vergleich zu heute.
Ja.
Heißt es, dass unser Geist, unsere
Seele,
Ich, schwächer geworden ist und dadurch auch länger im Körper verbleiben kann?
Naja, nein, das Ich ist stärker geworden, aber unser physischer Leib ist bis zu einem gewissen Grad robuster geworden. Wie soll man das ausdrücken? Also zur Zeitenwende, als der Christus geboren wurde, war wirklich die Leibesentwicklung des Menschen am optimalsten. Das ist nicht umsonst auch ungefähr die Zeit, wo die griechische Kultur ist, wo diese schönen Statuen sind, wo dieser schöne, ideale physische Leib des Menschen verherrlicht wird, also wo nämlich namentlich Ätherleib und physischer Leib in einem wunderbaren Gleichgewicht stehen und der physische Leib wirklich ganz das annimmt, was der Ätherleib gibt. Da hat man also diese Schönheit des Menschen. Im Übrigen in der gebildeten Klasse auch etwa dieselbe Lebensdauer wie heutzutage. Also die gebildeten Griechen wurden nicht weniger alt als wir. Mhm. Nur heute die Sklaven und so weiter dann teilweise, also welche halt schwere körperliche Arbeit leisten mussten und die schon. Aber grundsätzlich hat sich an der Lebensspanne, der maximalen Lebensspanne nicht sehr viel geändert. Mhm. Aber was heute die doch, sagen wir mal, ein bisschen überdurchschnittliche Lebenserwartung, die Bibel spricht so etwa von 70 Jahren, das ist so 72 Jahre, ist so das biblische Maß eigentlich. Also das entspräche auch genau dem kosmischen Maß. Das ist also, wenn man sagt, nach dem Kosmos müsste jeder Mensch 72 Jahre alt werden, dann würde es genau hineinpassen. Das liegt heute daran, man kann sagen, unser physischer Leib, gerade durch den arimanischen Einfluss, schon zu Lebzeiten konserviert wird bis zu einem gewissen Grad. Das heißt, wir leben heute deswegen länger, weil wir eigentlich toter sind. Das ist paradox. Wir sind länger tot sozusagen. Also, weil die Lebenskräfte einfach langsamer fließen, dadurch verzehrt sich das Leben auch schnell. Zum Beispiel, wenn die Lebenskräfte sehr, sehr stark sind, sehr stark umgestaltet sind, dann verbrauchen sie den physischen Leib sehr schnell. Mhm. Also darum habe ich immer gesprochen, jetzt da vom richtigen Gleichgewicht zwischen dem physischen Leib und dem Ätherleib. Mhm. Wenn der Ätherleib zu stark tätig ist, zu stark umgestaltend ist, dann verbraucht er den physischen Leib zu schnell. Weil er gestaltet und umgestaltet immer, weil er generiert den baut, bis das irgendwann nicht mehr geht. Das geht alles sehr schnell dann. Beim heutigen Menschen ist es so, dass der physische Leib überdurchschnittlich steif ist. Und überdurchschnittlich wenig angreifbar ist durch den Ätherleib. Und der Ätherleib tut sich schwer mit dem was zu tun. Das Leben fließt in uns langsamer, dadurch werden wir älter. Wir werden nicht eigentlich im Grunde deswegen älter, weil wir jetzt gesünder oder lebendiger sind, sondern wir sind einfach länger krank, im Grunde. Also das machen hauptsächlich die arimanischen Einflüsse und all die Mittelchen auch, die halt arimanischen Charakter haben.
Gut, dann hätte ich noch eine Frage. Ich lese beim Steiner, Sie wissen, dass Jesus, also Christus oder Jesus, noch 10 Jahre nach seiner Auferstehung auf der Erde verweilt ist.
Ja.
Und dann gibt es keine Erklärung weiter.
Ja, naja, ja, jetzt, damit kommen wir zum zentralen Motiv, also zur Auferstehung. Ja, aber wir sind jetzt schon sehr, sehr, sehr nahe dran. Also es geht um die Auferstehung des Leibes und das Konkrete um die Auferstehung des Fleisches, so wird es ganz konkret genannt. Also es geht wirklich um die Auferstehung des Physischen, jedenfalls. Aber auch schon aus dem Neuen Testament wird sehr deutlich, dass es plötzlich ein unverweslicher Leib ist. Was denkt man sich dabei? Welches Supermaterial haben Sie da jetzt erfunden, das also da so widerstandsfähig ist? Oder ein Phantomleib, ja. Also das heißt, es ist diese physische Formgestalt, befreit von dem grobstofflichen, das eigentlich nur durch den luziferischen Einfluss hineingekommen ist. Und das Eindringen konnte gerade dadurch, dass diese physische Formgestalt, was eben Steiner auch den Phantomleib nennt, dass das zerstört wurde, dadurch oder beeinträchtigt wurde, nicht vollkommen zerstört, aber jedenfalls stark beeinträchtigt wurde. Dadurch erst entstand diese Anziehungskraft für das dichte Materielle. Und dadurch haben wir jetzt unseren sehr stofflichen Leib. Das heißt, der wirkliche physische Leib des Menschen ist übersinnlich. Trotzdem ist er physisch, weil er hat physische Gesetzmäßigkeiten, entspricht physischen Kräften, kann auch Wirkungen in der physischen Welt erzeugen. Entschuldige, ich habe es mit Absicht nicht abgedreht, weil wer kommt. Ja, ist zugesperrt. Das, beim Gartenturm ist das Hakel, ja. Ist offen. Gut, okay, weißt du, wo wir sind. Bis gleich. Entschuldigung.
Wer kommt?
Margarita kommt, weil die war da eben beim Appenzeller Vortrag.
Kann man das wie eine Tiefenpflanze bezeichnen, diesen Phantomleib?
Ja, hat er Verbindung dazu. Die Urpflanze selber ist eigentlich das ätherische Urbild der einmal der Pflanzen überhaupt, wenn es die Urpflanze schlechthin ist, wenn es die Urrose ist, ist es halt das Urbild aller Rosen, also das gliedert sich auch. Da ist es zunächst was Ätherisches, also man könnte sagen, der Ätherleib der Pflanze ist das. Grüezi. Jetzt, wie ist es beim Phantomleib? Der Phantomleib ist was sehr schwierig zu fassen. Der steht eigentlich genau an der Grenze, könnte man sagen, zwischen dem Physischen und dem Ätherischen. Man könnte sagen, es ist ein physischer Leib, der alle Eigenschaften eines Ätherleibs hat, der also so stofflos ist wie ein Ätherleib. Das heißt, was heißt das? Das heißt, dass es sogar vom physischen, also gerade noch an der Grenze der physischen Wärme irgendwo ist. Im Wärmeelement ist er noch irgendwo fassbar. Aber er hat nichts Luftförmiges, nichts Wässriges, schon gar nichts Festes drinnen. Also er steht gerade an der Grenze dort, wo es in die physische Wärme zumindest übergeht, wo ätherische Wärme in physische Wärme übergeht. Dort ist er zu finden. Ich kann es aber auch auf der anderen Seite sagen, ich kann sagen, es ist ein ätherischer Leib, der die Form eines physischen Leibes angenommen hat. Das heißt, die Form ist da, wie im physischen, allerdings dürfen wir uns auch nicht gleich vorstellen, dass das genauso ausschaut wie unser stofflicher Leib. Es hat zwar schon eine Ähnlichkeit, eine starke damit, aber immerhin, die Auferstehungsgeschichten sind doch sehr interessant. Da wird doch erzählt, dass es als Erste ist es Maria Magdalena, die den Auferstandenen sieht. Also zuerst fällt auf, das Grab ist offen, der Stein ist weggerückt, wird in den verschiedenen Evangelien unterschiedlich alles ein bisschen geschildert, hat auch eine tiefere Begründung, ist ein eigenes Riesenkapitel, weil das sind alles verschiedene Stufen dieses Prozesses, die dort geschildert werden und welche Engel da am Grab sitzen und so, weil in Wahrheit diese Auferstehungsgestalt des Christus, man könnte sagen, so heraustritt aus diesen Engelsgestalten erst. langsam. Also es sind höhere Engelgestalten, Erzengelgestalten, Urengelgestalten sogar. Und zum Schluss tritt der Christus selber in seiner Auferstehungsgestalt, das heißt in diesem Phantomleib, auf. Und so erkennt ihn Maria Magdalena durch die Vorbereitung, weil sie so weit hellsichtig geworden ist, dass sie diesen jetzt nur mehr übersinnlich erlebbaren physischen Leib erkennen kann. Aber sie erkennt nicht sofort, wer es ist. Das steht ja ganz deutlich drin. Es war jetzt die ganze Zeit was mit dem Jesus zusammen. Jetzt, und kurz danach erkennt sie ihn nicht mehr. Sie glaubt zuerst, das ist der Gärtner, der ist. Und sie erkennt ihn nicht. Erst als er zu sprechen beginnt. Das heißt, erst als zu der Imagination, weil übersinnlich schauen heißt, ich sehe diesen physischen Leib dann in der Imagination, dann kommt die Inspiration dazu, die erklärt, wer das ist. Also in dem Moment erkennt sie ihn, wo die Inspiration dazu kommt. Das heißt, wo dieser Auferstandene zu sprechen beginnt. Jetzt ist also der Auferstehungsleib, dieser physische Phantomleib, das heißt, man könnte genauso sagen, ein Ätherleib, der die Form des physischen Leibes hat und nicht zerflattert einfach in die Ätherwelt, weil wie ist es normalerweise nach dem Tod? Nach dem Tod, also Tod heißt, dass sich auch der Ätherleib vom physischen Leib löst, heraushebt. Der physische Leib für sich genommen zerfällt dann eben einfach. Und der Ätherleib aber beginnt sich auch auszudehnen und geht in den Weltenäther über, zerstreut sich. Und innerhalb von 3 Tagen etwa, ja genau. Also während dieser 3 Tage erlebt man so als Panorama den Rückblick auf sein Leben oder also ein Rückblick, das heißt man überschaut es wie ein großes Gemälde, könnte man sagen, in Gleichzeitigkeit. Also weil das Gedächtnis eigentlich im Ätherleib drinnen sitzt und der physische Leib nur bis zu einem gewissen Grad notwendig ist, um es aufzurufen während unseres Erdenlebens. Ich habe das öfter schon gesagt, das ist so schade, dass wir das nicht so gut können, denn mit dem Textlernen tut man es leicht. Weil wir schauen es einmal an und es ist für alle Ewigkeiten im Ätherleib drinnen. Wir brauchen nur einen flüchtigen Blick darauf erhascht haben. Wir brauchen's, manchmal kommt es in abnormer Weise heraus, also bei zum Beispiel Autisten oder manchmal, die schauen auf der irgendwas an, wie viel Zahnstocher, dieser Schottel Zahnstocher fällt und der kann ohne viel Ding hat das in einem Blick. Weil der Ätherleib weiß es. Und der kann sozusagen auf irreguläre Weise das nützlich machen. Also das herausholen. Wir können es normalerweise, es gibt da Menschen, die zumindest für manche Bereiche ein fotografisches Gedächtnis haben und die das herausholen können. Also in Wahrheit steckt es drin. Wir haben nur das Problem, es durch das Hindernis des physischen Leibes tun wir uns schwer, es abzurufen. Und
wäre jemand bei Maria Magdalena dabei gewesen, der nicht so visionär sehen kann?
Hätte er es nicht gesehen. Nein, hätte er nicht wahrgenommen. Mhm. Nein, das heißt, dazu gehört eine gewisse Hellsichtigkeit dazu, um ihn zu schauen. Und zu schauen geht dann so weit, dass es ja bis sogar in das, was dann als Tasteindrücke geschildert wird, da mit dem ungläubigen Thomas, der dann noch die Finger in die Wundmale legt und so weiter. Das drückt aber nichts anderes aus, dass also da wirklich die komplette Form da ist. Das heißt, ich kann wirklich die Form des physischen Leibes erfassen dabei. Und die bleibt bewahrt. Und das hat aber jetzt eine ganz wesentliche Bedeutung für das Ich-Bewusstsein. Weil unser Ich-Bewusstsein, nämlich speziell unser menschliches Ich-Bewusstsein, ist absolut gekoppelt an den physischen Leib, an diese physische Leibesgestalt nämlich. Die ist der Spiegel, der Widerpart, an dem wir uns bewusst werden letztlich. Wir werden es jetzt im Moment nur, indem dieser physische Leib halt ausgestopft ist mit der Materie. Und wir müssen einmal Nein, sie haben alles wie so ein Netzel, wo die Orangen drin sind. Der Formleib, dieser Phantomleib, wäre das Netzel und wir sind halt mit den Orangen vollgestopft.
Das wäre noch gut.
Das wäre noch gut, ja.
Das
wäre
noch
gut. Aber irgendwann werden wir mal lernen, sozusagen nur dieses übersinnliche Netzerl zu benutzen, um mit unserem Ich uns daran bewusst zu werden und daran zu arbeiten. Bewusst zu arbeiten daran, an der Gestaltung, auch weiter Gestaltung dieses Formleibes. Das gibt unserem Ich seine spezielle Qualität, das gibt ihm die Möglichkeit, unserem Ich die volle Freiheit zu erwerben und auszubauen. Das können die anderen geistigen Wesenheiten, die Hierarchien, über uns nicht. Gerade durch diese physische Formgestalt können wir uns abgrenzen vom Rest der geistigen Welt. Und das ist die Basis für die Freiheit. Ohne dem geht es nicht. Und dadurch ist im Prinzip möglich, dass wir da drinnen auch das, wir machen sozusagen im Kleinen den Prozess durch, den der Christus im Großen durchgemacht hat. Nämlich auch was die Freiheit betrifft. Wir haben in den letzten Vorträgen deutlich gesprochen, die Freiheit des Menschen, die zumindest potenziell vorhanden ist, heißt, dass wir unmittelbaren Zugang zu dieser schöpferischen Quelle hat, zu dem sonst, aus der die Trinität herauswirkt, also das höchste Geistige. Gott Vater, Gott Sohn und Heiliger Geist oder wie immer man es nennt. Also was direkt aus dem Nirvana kommt, aus dem Nichts kommt. Dort kommt unmittelbar das Schöpferische heraus. Die ganzen Hierarchien sonst haben unmittelbar von dieser Trinität eben ihre, wenn man will, Befehle oder wie immer empfangen und dann geht die ganze Befehlskette hinunter bis zu den Engelwesenheiten. Der Mensch ist der Erste, der diese Befehlskette unterbrechen kann, der sagen kann, Tür zu, will ich nicht. Auf der anderen Seite aber den direkten Zugang hat zu dieser schöpferischen Quelle selbst, unter Umgehung aller Hierarchien. Das macht die menschliche Freiheit aus. Und das geht nur deswegen, weil sich der Mensch hier unten durch seinen physischen Leib, durch seine physische Leibesgestalt isolieren kann. Das kann er hier. Er kann sich sozusagen bewusst lostrennen von der geistigen Welt, von der restlichen, von den ganzen Hierarchien.
Und eine Steigerung dieser Freiheit ist, dass wir in dem Ätherleib genauso unser Ich
genau.
Das formen können.
Genau, genau. Jetzt in diesem Ätherleib, der aber diese Formgestalt des physischen Leibes mitnimmt. Und aber nicht mehr den stofflichen Leib dazu braucht. Mhm. Aber diese Formgestalt sehr wohl mitnimmt. Diese ganz individuelle Formgestalt, das kommt nämlich auch noch dazu. Also die ist ja deswegen so wichtig und gibt uns deswegen unser Bewusstsein, weil die Formgestalt des Menschen, die wird total individualisiert. Zunächst einmal, ein Ätherleib kann man gar nicht so individualisieren, zunächst einmal. Am stärksten individualisieren lässt sich dieser physische Leib. Das ist zwar das Schwerste, aber das ist das Nachhaltigste. Und das nehmen wir mit. Also das heißt, die ganze Erdenentwicklung ist darauf ausgerichtet, dass wir das nicht verlieren, diese Möglichkeit. Weil es wird irgendwann einmal der Zeitpunkt kommen, wo wir uns eben einfach nicht mehr hier auf Erden verkörpern können. Weil die Erde einfach nicht mehr in der Form Bestand haben wird, wie sie jetzt Bestand hat. Bis dahin müssen wir es schaffen, ohne diesen stofflichen äußeren Bedingungen auszukommen.
Und heißt das, dass der Ätherleib dann nicht mehr sich auflösen wird, sondern dass wir den behalten?
Genau, oder? Genau, das heißt es. Und das ist ansatzweise, ist das ist ganz interessant, dass der Steiner einen Vortrag schildert, das ist eben diese allgemeine Feststellung, nach dem Tod löst sich der Ätherleib auf im kosmischen Äther, stimmt heute nicht mehr vollkommen. er bleibt, zumindest gewisse Grundformen bleiben erhalten, und das hat sogar eine sehr, sehr große Bedeutung. Also Steiner schildert da, was er eh selten tut, aus seiner eigenen Biografie heraus, und er sagt, warum hat er sich so stark mit Goethe beschäftigt und wie hat er sich mit Goethe beschäftigt? Er hat sich nämlich nicht so wie die normalen Historiker beschäftigt, indem er jetzt in den Papieren geschnüffelt hat und das halt philologisch zusammengetragen hat. Das heißt, darum kann man seiner philologischen Arbeit manchmal auch sagen, das ist so ganz wissenschaftlich, war das gar nicht. Da kann man leicht was kritisieren, weil das wollte er auch gar nicht. Sondern er hat eigentlich Interesse gehabt für die lebendige Fortbildung dessen, was Goethe geschaffen hat. Und dazu kann man Zugang kriegen, wenn man Zugang kriegt zu den Ätherkräften, die von Goethe zurückgeblieben sind. Da sieht man nämlich jetzt wieder, wir haben oft gesagt, wichtig ist auch eine entsprechende Verbindung etwa mit den Toten zu finden. Ja, aber es geht nicht immer nur darum, mit dem Ich des Toten in Kontakt zu kommen. Es ist unter Umständen schon was sehr Wichtiges, mit diesen ätherischen Resten in Kontakt zu kommen, die werden im Übrigen oft bei so Seancen oder dergleichen, wo man versucht, Tote zu zitieren, sind das meistens solche Dinge. Die haben mit dem Ich des Toten überhaupt nichts zu tun, sondern das sind abgelegte Hüllen oder Reste abgelegter Hüllen. Die sind in vorchristlicher Zeit ziemlich schnell eben zerflattert und waren weg. Seit der Zeitenwende wird es immer stärker, dass deutliche Reste zurückbleiben. Und die, wenn sie ein Ätherleib sind, im Ätherleib sitzen die Gedanken im Prinzip. Bildekräfte sind nichts anderes als das, was wir im Abglanz als Schatten in den Gedanken erleben. Also Bildekräfte sind das lebendige, gestaltende Denken selbst und wir haben halt den Schatten in den Gedanken. Das heißt, in dem Ätherleib lebt dieses lebendige Denken Goethes und arbeitet weiter, weil das ist ja nicht eine Fotografie, sondern das lebt da drin. Ätherleib ist lebendig. Das heißt, wenn ich dazu eine Beziehung aufbauen kann und von dort meine Inspirationen kriege, dann kriege ich sozusagen Eingebungen, wenn man so will, oder Erfahrungen davon, wie sich dieses goethische Denken weiterentwickelt. Weil das ist ja, Goethe hat das einmal auf den Weg gebracht, aber da ist es ja noch nicht fertig. Das ist ein Anfang. Ich meine, wir können überhaupt, wenn wir hier auf Erden was tun, immer nur einen Anfang machen. Und im Grunde die Physis, unsere physische Verkörperung hindert uns dann eigentlich, das wirklich zur Vollkommenheit zu bringen. Auch wenn wir Gedanken eben ausbilden oder so, dadurch, dass wir genötigt sind, das hier mit Hilfe des Gehirns zu spiegeln und abzutöten, damit ist das immer relativ unvollkommen. Und der Ätherleib kann sich in Wahrheit erst so richtig entfalten, wenn wir hinübergegangen sind. Und das heißt, der denkt dort fleißig weiter. Und diese Gedanken sind viel fruchtbarer als die des verkörperten Goethe. Das heißt, sein Ätherleib liefert nach seinem Tod erst die wahrhaft fruchtbaren goethischen Gedanken. Und wenn man die einfangen kann, dann bildet man das, was Goethe hier angelegt hat, in geistgemäßer richtiger Weise fort. Ich meine, darum spricht Steiner dann vom Goetheanismus und so weiter. Goetheanismus ist nicht einfach, also schauen wir, was der Goethe gemacht hat und so machen wir es auch. Sondern es ist die Fortbildung dessen, die lebendige Fortbildung dessen. Und das liegt da.
Ist uns das erlaubt?
Das ist uns nicht nur erlaubt, das ist höchst erwünscht. Das ist höchst erwünscht und die Tragik besteht, wenn, also darin, dass das viel zu wenig gemacht wird. Ich meine, natürlich kann es auch das Problem geben, dass negative Kräfte hereinkommen. Das ist natürlich auch klar, weil nicht alles, was Menschen denken und veranlagen, ist immer positiv. Also es gibt da Negatives auch, denn es kann auch hereinkommen. Das ist auch klar. Also man kann sich auch Inspirationen von der negativen Seite holen. Also das heißt, da ist erstens Vorsicht notwendig und es gibt ja genug, also sage ich mal, Schwarzmagier ist noch fast zu heftig gesagt dafür, aber doch Leute, die in die Richtung tendieren, irgendwo die solche Kräfte hereinholen oder versuchen zumindest hereinzuholen, in negativer Weise. Also da gibt es dann teilweise sehr, sehr schlimme Sachen sogar. Also wo Menschen dann auf eine bestimmte Art zu Tode gebracht werden, ganz bewusst und ganz gezielt und unter ganz gewissen Bedingungen, um dann diese Kräfte hereinzuholen. Also das ist sowas gibt's auch.
Das war ja schon der Kindesmord, ne? Der Herodes hat das ja schon irgendwie.
Ja. Natürlich. Also solche Dinge haben.
Kann ich mich verbinden mit konkreter, zum Beispiel mit Ätherresten von einer konkreten Person, die ich gekannt habe, um die Eigenschaften oder die Machenschaften
ja.
von damals
ja. Schon.
Wenn man sich schon. Darauf konzentriert.
Man muss, man muss einfach eine sehr, sehr starke Liebe dann zu dem entwickeln, was diese Person hier getan hat oder was sie hier in die Wege geleitet hat. Und das muss man mit einer sehr großen Selbstlosigkeit tun. Selbstlosigkeit in dem Sinn, dass man sagt, ich fange nicht an zu grübeln, was kann ich weiter damit machen, das ist uninteressant, was ich weiter damit machen kann. Dann kommen meine Ideen rein. Sondern ich muss ganz offen und frei dafür werden, wie sich diese Ideen selber weiterentwickelt haben. Das hat Steiner immer wieder versucht. Das ist teilweise dann total missinterpretiert worden, indem er sie oft da in andere Leute hineinversetzt hat, die ganz seiner Richtung gegenteilige Meinungen geäußert haben. Und dann haben wir gesagt, der dreht sich alle Augenblicke in eine andere Richtung. Also man kennt sie nicht aus. Also er hat fünfmal seine Weltanschauung gewechselt und wie ein Chamäleon. Ja, man kann eigentlich nur diese Kräfte hereinholen, wenn ich mich ganz darauf einlasse und meines völlig zum Schweigen bringe. Dann kommen diese Kräfte herein. Was ich dann, wenn sie einmal da sind, damit mache, ist wieder ein anderes Kapitel. Das heißt jetzt auch wieder nicht, dass ich jetzt nur zum Sprachrohr von irgendwelchen Ätherkräften werden muss oder soll. Ich kann dann damit also schon in eine andere Richtung gehen, aber um die Kräfte einmal hereinzuholen, muss ich mich ganz frei von meinem machen. Also das, dann kann das funktionieren.
Also ich darf nicht einmal die Absicht haben, diese zum Beispiel heilerische Kräfte oder so,
ja.
Meine Großmutter hatte solche Kräfte und sie tat es auch. Ja? Man hat sie verboten, aber weil das irgendwie...
Ja.
Also und ich glaube, sie war so ein Potenzial darin.
Ja.
Dass ich, und ich darf nicht einmal die Absicht haben, jetzt die Kräfte meiner Großmutter, die heilerischen, mit der Absicht, sie weiterzugeben, oder warum?
Naja. Je weniger Absichten man zunächst einmal damit verbindet, desto besser. Es geht einfach darum, sich einmal mit dem Menschen, mit dem, was er getan hat, wie er es getan hat, sich zu beschäftigen und dann abzuwarten. Und möglichst zu diesen Zeiten nicht daran zu denken, was mache ich dann damit, wenn was hereinkommen sollte oder so, oder sondern es möglichst ohne Hintergedanken sozusagen zu machen. Die wirken störend. Das ist im wahrsten Sinne sind es diese Hintergedanken, die nämlich im Ätherischen dann stören. Weil die lösen ja auch wieder Formen im Ätherischen aus, die aber jetzt damit nichts zu tun haben und nicht direkte Verwandtschaft damit zunächst haben.
Da gibt es ja den schönen Spruch, man merkt die Absicht und ist verstimmt.
Ja, genau. Stimmt. Das ist sehr schwierig. Ja, also das, darum ist aber dieser Auferstehungsgedanke also was sehr, sehr weitreichendes. Und es ist so eben, dass die Jünger dann und auch ein weiterer Kreis über eine gewisse Zeit eben dann durch ihre Hellsichtigkeit die Fähigkeit hatten, diesen auferstandenen Christus zu sehen, zu erleben, mit ihm sozusagen ins Gespräch zu treten, das heißt Inspirationen durch ihn zu erhalten. Und dann ist aber diese Fähigkeit erloschen, das lag auch daran, dass diese Christuskraft natürlich jetzt auch noch Entwicklungen in diesem Auferstehungsleib und so weiter bewirkt hat. Das bleibt nicht einfach so stehen, sondern das wird immer mächtiger, weil sich der Christus ja mit der ganzen Erde verbindet. Und das war dann irgendwann einmal so weit, dass das einfach wie ein immer blendenderes Licht wird für die Jünger, und dann sehen sie nichts mehr einfach. Das ist das, was dann als Himmelfahrt geschildert wird, auch für die meisten. Aber das heißt, in Wahrheit war das ja doch noch etliche Jahre nachher, also dass man Begegnungen mit dem Auferstandenen haben konnte, dass das Einzelne hatten. Und viele, viele Lehren der Gnostiker dann sind ja aus, man nennt es sogar in der Literaturwissenschaft dann auch die sogenannte Dialogliteratur, weil das sind immer Gespräche mit dem Auferstandenen. In der Gnosis gibt es nicht, sie ist leider so schlecht überliefert, weil praktisch alles dann vernichtet wurde durch die ersten Kirchenlehrer und so. Also kaum, dass das Christentum dann ein bisschen etabliert war, haben sie das alles vernichtet. Was also die tieferen spirituellen Hintergründe hatte. Ich meine, man wollte halt mehr die wirklich so ganz handgreiflich irdischen Dinge haben, und das... Die Gnosis hat auch ein bisschen den Aspekt, dass sie halt sozusagen den äußeren Aspekt ein bisschen zu gering schätzt irgendwo und da nicht ganz ins Verständnis vordringt und immer gern in der übersinnlichen Ebene hängen bleibt. Das ist ein bisschen ein Punkt natürlich drinnen, also. Aber jedenfalls wurde sie fast komplett ausgerottet. Ich meine, also man kennt sie hauptsächlich durch die Schriften der Gegner und ein bisschen was durch die neuen Funde, dann halt die Schriftrollen am Toten Meer und so, was man dann gefunden hat. Da sind etliche apokryphe Schriften drinnen, die auch der Gnosis zuzurechnen sind. Aber da ist das meiste also hervorgegangen, also sozusagen aus wirklich unmittelbaren Gesprächen, wenn man so will, mit dem Auferstandenen. Aber auch da wurde dann irgendwann dieses geistige Licht des Christus zu stark, dass man es einfach nicht mehr wahrnehmen konnte, dass man einfach geblendet war dadurch, und dann verschwindet es. Und wovon er dann spricht, von der Wiederkunft des Christus im Ätherischen, hängt damit zusammen, dass in unserer Zeit, wobei da starke Gegenkräfte dagegen gewirkt haben, es wiederkommen wird, dass man in einer etwas anderen Weise einzelne Menschen zumindest den Christus in seiner ätherischen Gestalt, das heißt in einem Ätherleib, der aber die Formgestalt eines physischen Leibes hat, wieder erleben wird oder auf neue Art erleben wird. Und aber da, das sollte so etwa um die im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts stärker herauskommen, namentlich um 1933, und da ist dann halt ganz stark die Widersacherkräfte hineingefahren und haben das also ziemlich stark verfinstert. Obwohl es natürlich also dann gerade in der Situation auch einzelne Menschen gab, die gerade dann dadurch solche Erlebnisse hatten, also mit dem ätherischen Christus, aber es hat sich jedenfalls nicht irgendwie in die Kultur hineingelebt. Noch, also da ist er. Aber das ist klar, ich meine, mit Beginn des 20. Jahrhunderts hat es schon angefangen, dass also das Kali Yuga zu Ende gegangen ist, das finstere Zeitalter, und natürlich ist da ein Massenansturm von Widersacherkräften, um da dagegen zu steuern. Weil eigentlich ist jetzt das Zeitalter, wo es also ein rasant bergauf gehen müsste. Und es sind durchaus auch starke geistige Kräfte da. Ich meine, allein die Anthroposophie schon ist ein riesiger Impuls, der da hineingekommen ist. Es ist innerhalb kürzester Zeit hat die Naturwissenschaft den Materialismus weggefegt. Dass heute noch immer die meisten Leute nichts davon gehört haben, ist ein anderes Kapitel. Aber 1925 war der Materialismus komplett als Widersinn widerlegt durch die Physik. Ich meine, das ist im Grunde ganz starker geistiger Impuls, der hineinkommt, auch wenn die nicht genau wissen, woher und warum, aber sie wissen jedenfalls, dass so wie sie es die Widersacher denken, ist jedenfalls nicht. Also der Materialismus ist weg, und der wird auch nicht mehr als wissenschaftliche Theorie kommen können, weil einfach die Praxis, die Experimente es mittlerweile eindeutig widerlegen. Also
zum Beispiel ein Experiment. ein Beispiel?
Naja, zum Beispiel nur die Geschichte, die bei uns gemacht werden mit dem sogenannten Beamern, mit der Quantenteleportation. Also das heißt, wo man Quanteninformation zeitlos von einem Ort zum anderen übertragen kann. Das heißt, übertragen kann ist gar nicht richtig, sondern man kann gar nicht von einer Kausalwirkung sprechen, sondern zwei Orte im Raum sind so miteinander verbunden, dass eine Änderung da unmittelbar eine Änderung an der anderen Stelle bewirkt. Völlig unabhängig von der Entfernung. Überhaupt sagt die Quantentheorie, dass der ganze Kosmos im Grunde immer als ein Ganzes reagiert. Das heißt, wenn da was passiert, kann ich die Wirkung nicht lokal nur fassen, sondern es hat immer auch bedeutet etwas in den fernsten Sternen. Aber nicht so, dass jetzt eine Wirkung von hier durch den Raum dorthin eilt. Das wird nicht funktionieren, sondern es ist ein Ganzes. Das heißt, eigentlich ist der ganze Raum Chimäre in Wahrheit, weil für die Wirklichkeit ist der Raum gar nicht vorhanden. So ist es nämlich. Darum braucht da nichts gehen. Es braucht nichts durch den Raum gehen, weil in einem höheren Sinn der Raum gar nicht vorhanden ist. Ich meine, der ist für unser Erleben vorhanden und für unser sinnlich-physisches Erleben ist er da und da haben wir die Schwierigkeiten damit. Aber auf einer höheren Ebene existiert das gar nicht. So weit ist die Physik mittlerweile. Also das Stoffliche, dass das sowieso eigentlich nur Energie ist, ist auch im 20. Jahrhundert entdeckt worden, Materie ist nur eine Erscheinungsform der Energie. Das heißt, wenn Energie für eine gewisse Zeit in einem engen Raumbezirk oder was wir heute als Raum kennen, gefesselt ist, dann können wir darauf klopfen und darauf spazieren gehen. Und wehe, wir lassen die Fessel los, dann gibt es eine große Atomexplosion im wahrsten Sinne des Wortes. Weil dann Milligramm von Materie, was uns als Materie erscheint, plötzlich zeigen, was sie wirklich sind, nämlich Energie. Und wir sind bereits auf dem Sprung jetzt im 21. Jahrhundert auf die nächste Ebene, wo man sagt, was ist denn eigentlich Energie? Energie ist in Wahrheit Information, die steckt dahinter. Information ist aber nichts anderes als Bildekräfte, wenn man es jetzt aus anthroposophischer Sicht betrachtet. Das heißt, die wahre Realität liegt im Ätherischen und das Physische ist nur eine Erscheinungsform davon. Soweit ist die Physik, also das heißt, es sind schon starke geistige Impulse da, die also aufgebrochen haben, diesen Tiefgang, der eigentlich im 19. Jahrhundert passiert ist. Im 19. Jahrhundert ist man also am tiefsten hineingerauscht in den Materialismus. Und zwar ganz, innerhalb kurzer Zeit ganz radikal, so nach der Goethezeit. Also Goethe ist gestorben 1832, danach ist eigentlich ganz stark losgegangen mit den ganzen Dingen, und aber schon 1900 bricht das neue geistige Zeitalter auf, aber halt mit vielen Widersacherkräften. Darum ist an der Oberfläche noch nicht so viel zu bemerken, aber es sind sehr, sehr viele geistige Kräfte auch da, die ausgleichen können, das, was die Widersacherkräfte hineinbringen. Ich meine, an uns liegt es. Also es ist zum Beispiel jetzt namentlich mit Beginn des neuen Jahrtausends ist auch wieder ein totaler Schub an Möglichkeiten da. Ich meine, einerseits nach unten, aber das ist sowieso immer. Ich meine, die Möglichkeit nach oben bedingt immer eine gleich starke Kraft, die nach unten zieht. Also wir sind dann immer aufgefordert, die eine oder andere Richtung zu nehmen. Aber es sind sehr viele Chancen da, und ich sehe gerade jetzt auch in unserer Zeit viele Chancen, Anthroposophie um ein, zwei Stufen weiterzubringen, nämlich sie zum Leben zu bringen. Weil das Tragische ist ja, dass sie seit dem Tod Steiners oder selbst schon zu seinen Lebzeiten von den Anthroposophen einfach eingesargt wurde und konserviert wurde. Also, nämlich als ein System von mehr oder minder logisch-intellektuellen Auslegungen, was Anthroposophie sei und was Steiner wo gesagt habe und wie er es gemeint hat. Das wird dann eine anthroposophische Theologie im Grunde. Das heißt, man redet gescheit über was man nicht versteht. Das bin ich ganz böse, aber, was ist Theologie? Da reden sie hochgescheit, wirklich mit brillantem Verstand. Die Theologen sind sehr intelligent. Aber Sie haben keine Ahnung, von was Sie reden. Sie haben keine Ahnung, von was Sie reden. Sie reden über die Theologie der Auferstehung, aber Sie haben keine Ahnung, was es eigentlich ist, die meisten zumindest. Es gibt natürlich ein paar Eingeweihte darunter auch, die es wissen. Aber das hat dann wirklich aber gar keinen Platz in der Theologie. Weil dort passt nicht rein, weil das ist immer Logik, die wirklich für die physische Welt rein ist. Aber das ist halt zu einem großen Teil mit der Anthroposophie in Wahrheit, wenn wir ehrlich sind, auch passiert. Ich meine, dass sie intellektuell ausgelegt wird. Ja, weil man nichts anderes kann halt. Mehr haben wir halt nicht. Und was soll man, dann streiten wir intellektuell darüber, was Steiner denn gemeint hätte. Und jeder glaubt, er hat recht, und dann debattieren sie. Ich hab das ein paar Mal erlebt, so Diskussionen unter Anthroposophen, abgesehen davon, dass dann meistens zum Streiten anfangen irgendwo. Am Ende denkt man sich, jetzt habe ich endgültig überhaupt keine Ahnung mehr, um was es geht. Jetzt ist mir endgültig alles klar. Vorher habe ich noch vielleicht eine Ahnung gehabt, in welche Richtung das gehen könnte, aber nachher ist mir sicher alles unklar, weil der Intellekt löst im Grunde alles auf. Wenn man anfängt, intellektuell zu diskutieren, ist am Ende, und wenn man nicht die Disziplin der Scholastiker hat, die konnten das nämlich. Das waren die Letzten, die das konnten. Zu diskutieren, so dass am Ende wirklich ein Ergebnis rauskommt. Ein Streitgespräch, aber das so geordnet ist und so diszipliniert ist und so logisch angeordnet ist, dass am Ende ein Ergebnis rauskommt. Wenn ich das nicht mache, und das hat man eben heute nicht mehr, diese Denkdisziplin, dann kommt das komplette Chaos raus. Weil ich kann logische Reihen kann ich bilden, so viel ich will, und die widersprechen sie alle gegenseitig. Das heißt, der eine fängt mit der einen Reihe an, der andere kommt mit der nächsten, und dann kommt der dritte dazu, und alles geht durcheinander. Alles ist logisch, alles ist, lasst sich ableiten, und nur ich habe dann drei verschiedene Ergebnisse. Alle sind logisch, alle sind klar, und was mache ich dann damit? Da kommt die große Verwirrung raus. Weil mit der Logik lässt sich alles beweisen. Es kommt nur darauf an, was ich auswähle, welche Punkte. Die muss ich logisch verbinden, dann komme ich zu einem bestimmten Ergebnis. Und das stimmt unter der Bedingung, dass genau nur die Punkte, die ich betrachtet habe, in Frage kommen. Ob das in der Wirklichkeit der Fall ist, ist ein anderes Kapitel. Vielleicht ist da 100.000 andere Dinge, die ich noch berücksichtigen hätte müssen. Das heißt, das ist logisch richtig, aber in der Praxis überhaupt nicht zu brauchen. Und nichts ist leichter, als dass ein anderer nimmt halt eine andere Verbindungskette her. Fängt an einem anderen Eck an, das Endergebnis, wunderbar logisch, passt. Und was tue ich dann? Das eine sagt A, der andere sagt B. Und jeder kann es logisch beweisen. Also der Intellekt ist ein wunderbares Hilfsmittel, aber er gibt uns in Wahrheit keine Erkenntnisse. Die Erkenntnisse muss ich anders finden. Ich kann nur dann, wenn ich Erkenntnisse habe, kann ich die Verbindungen herstellen und kann sie sichtbar machen und mir das bewusster machen. Dann ist es was Wunderbares. Aber der Intellekt, der glaubt, er kann also Erkenntnisse aus sich heraus produzieren, da wird es schwierig. Da wird es mühsam, und das passiert halt leider oft. Gerade bei so Dingen, die man halt so schwer greifen kann, weil wir haben halt leider keine Imagination, und wir sehen es nicht, der Steiner hat irgendwas gesagt. Ja, aber wie hat er denn das gemeint eigentlich? Und weil es ist ja nicht, man liest einen Satz, aber was bedeutet es eigentlich? Was bedeutet es wirklich? Nicht? Weil ich verstehe das, natürlich verstehe ich das, so und so, der andere sagt, nein, ich verstehe das ganz anders.
Ja, und unsere Aufgabe ist, von denen, die sich Anthroposophen nennen, mit den Erkenntnissen den Streit auflösen.
Ja, genau, ganz genau, ganz genau, ganz genau. Das heißt, im Grunde müssen wir den Mut haben, und das ist wirklich schwierig natürlich, den Intellekt, ich will nicht sagen sausen zu lassen, aber zumindest einmal beiseite zu legen und wirklich in sehr großer Selbstlosigkeit, nämlich sich zum Beispiel verbinden mit dem Ätherischen, was von Steiner zurückgeblieben ist. Nicht wahr? Nicht wahr? Da sind die Gedanken, der Gedankengehalt der Anthroposophie ist da. Der ist um uns da. Wir müssen nur Antenne dafür haben. Und dann sprechen wir auch von einer Anthroposophie von jetzt 2012 und nicht einer von 1912. Weil Steiner hat immer wieder gesagt, Anthroposophie ist was so Lebendiges, dass er es am liebsten jeden Tag anders nennen täte. Also was nützt mir das, wenn ich die Anthroposophie von 1912 jetzt 1:1 auf 2012 übertrage? Das wird nicht funktionieren, weil da hat sich ein gewaltiger Lebensprozess entwickelt. Weil wie viel Lebensprozess hat sich bei Steiner schon von einem Vortrag zum anderen entwickelt? Man lese das oft, man lese einen Vortrag und man liest einen, der drei Tage später ist, und es ist schon wieder anders geworden, die Geschichte. Dasselbe Thema, aber es kommen auf einmal ganz andere Aspekte heraus. Es lebt. Es ist nie einfach nur eine Reproduktion desgleichen. So oft ein Vortrag gehalten hat, ist es immer eine andere Nuance.
Da hätte ich eine Frage.
Ja?
Was du gesagt hast von den Toten.
Ja.
Man arbeitet mit den toten Worten, ja, oder Begriffen, ja, ja, und bringt sie in Zusammenhang miteinander, und so machen wir diese Verbindung,
ja,
auch im Gehirn.
Ja, ja.
Wie ist das jetzt, wenn ich die Schriften von Steiner lese?
Naja, da ist genau das. Erstens, wenn ich es richtig mache, also wenn ich es versuche jetzt nur logisch zu machen, dann habe ich genau denselben Mist, dasselbe Problem wie immer. Wenn ich versuche es wirklich lebendig zu denken, dann fängt erstens einmal schon an, soweit ich mich des Gehirns dabei natürlich zunächst einmal noch bediene, fängt es einmal an, lebendiger zu werden. Das müsste normalerweise passieren, wenn ich mehrere Steiner Vorträge lese, einfach schon zwangsläufig dadurch, dass es immer wieder von einer anderen Seite sieht und in Wahrheit sich nichts in Definitionen fassen lässt. Jetzt glaube ich, habe ich einen Vortrag gehabt, also das ist so und so, jetzt könnte ich das definieren, Eterlei, Bärl ist dieses und jenes. Und im nächsten Vortrag schaut es schon wieder ein bisschen anders aus. Und eigentlich so, dass das vom anderen fast wieder ein bisschen aufgelöst wird. Die Methode hat System. Das ist ganz bewusst auch so. Und dadurch wird einmal schon das ganze Gehirn sehr lebendig trainiert. Also es muss einfach, darum wollen es aber die Leute heute natürlich absolut nicht, wenn man heute so gern feste Definitionen und Begriffe haben, wie man will. Sagen, also was ist das jetzt? Ist jetzt rot oder ist grün? Sagt man nicht, heute ist lila und morgen ist blau und wenn es von unten ausschaut, ist schwarz. Aber genau so ist es. Er gibt Farbzuordnungen zu den Planeten an einer anderen Stelle. 10 Jahre später sind es völlig andere Farben. Wieso? Warum? Da hat er sich nicht mehr erinnern können. Aber sagen natürlich dann die Kritiker gerne, da hat er sich nicht mehr erinnern können. Hat er halt irgendwas aus dem Blauen untergeschrieben. Nein! Es ist einfach von einer anderen Sicht betrachtet. Und wenn ich es von einem dritten Winkel betrachte, muss ich es wieder ganz anders machen. Und den Mut muss ich haben, auch wenn ich jetzt mit Anthroposophie mich beschäftige, wenn ich jetzt irgendwo ein Thema finde, was wo dazwischen steht, wo er halt noch nicht so viel darüber gesagt hat, dann muss ich selber lebendige Gedanken hereinholen. Er gibt mir die Hilfe, der Rahmen ist da. Keiner von uns und offensichtlich niemand anderer war fähig, das überhaupt hereinzuholen. Aber indem er es einmal hereingeholt hat, ist dieses Potenzial vorhanden. Nur das muss ich nützen. Und nicht mit Intellekt das auslegen, was da steht, das nutzt überhaupt nichts. Das hat im Großen und Ganzen einmal jetzt über fast ein Jahrhundert relativ wenig Entwicklung in der Anthroposophie gebracht. Und natürlich durch das Hindernis der Widersacherkräfte auch, die sehr starke halt im 20. Jahrhundert waren, die extrem stark waren. Ich meine, wenn man denkt, was durch die Nazizeit reinkommen ist, was durch den Kommunismus reinkommen ist, das hat in allen Gebieten der Welt also einfach so viele negative Kräfte hereingebracht, dass das einfach es wahnsinnig schwer gehabt hat, zum Leben zu kommen. Aber jetzt ist, denke ich, einmal wieder meine nächste Chance da, dass man dort hinkommt. Aber da muss man wirklich den intellektuellen Ballast abwerfen. Da muss man einerseits sagen, wirklich rein dieser Steiner, das ist einmal die eine Grundlage. Und die andere muss aber sein, dass ich nicht anfange, intellektuell zu interpretieren. Im Gegenteil, dass ich alles, was intellektuelle Interpretationen sind, wirklich rausschmeiße. Daher, mir ist der Pogacnik gesagt, die ganze Sekundärliteratur ist zum Schmeißen. Ja, ist aber zu 90% wirklich. Wo einem erklärt wird, jetzt was Steiner sagt. Das sind die meisten nicht zu brauchen. was Steiner gesagt hat, reicht. Es reicht. Und wenn ich es nicht aus dem, was Steiner gesagt hat, irgendwann einen Zugang finde ich es durch die anderen Schriften nämlich auch nicht. Da bilde ich mir es dann ein, ich habe es verstanden. Und habe irgendeinen Begriff halt jetzt, den ich bequem mittragen kann, aber ich habe es nicht. So wie es Steiner gegeben hat, so steht es drin. Mit dem muss ich leben und dann finde ich es irgendwann, bei vielen finde ich es auch nicht. Macht ja nichts. Wenn ich es bei 1% finde, ist ja schon toll. Reicht vielleicht schon. Damit kann man schon eine ganze Menge machen, wenn ich es dort wirklich habe. Weil es nützt mir nichts, wenn ich den ganzen Steiner verstanden habe, intellektuell. Das ist, nutzt überhaupt nichts. In einem Eckerl wirklich leben, vielleicht in einem Zipfel von einem Vortrag drin leben und das wirklich lebendig erfassen. Und dann kommt was rein. Dann kommt was rein und plötzlich habe ich 100.000 Ideen, auch wo Steiner nichts darüber gesagt hat. Weil es dort hereinkommt, weil es ist ja da. Es ist ja da. Er hat sich eigentlich vorbereitet und es bildet sich im Ätherischen fort, dort lebt es. Also da muss man dazu auch nicht jetzt hellsichtig sein selber. Weil wenn man bis auf das warten, da warten wir eh am St. Nimmerleinstag. Weil es ist auch interessant, dass der ganze anthroposophische Schulungsweg so trittsicher ist und so fein ist, dass bei den meisten eh nichts rauskommt. Nein, das heißt, man wird bewahrt davor, unreif hineinzukommen. Das ist gut eigentlich. Nein, seien wir uns ehrlich, ich meine, wo gibt es die großen Hellseher jetzt unter den Anthroposophen? Das sind sehr seltene Erscheinungen. Und schon gar nicht irgendwo vergleichbar mit Steiner. Ich meine, irgendwelche so Gurus, die herumrennen, da gibt's genug, die ein gewisses, meistens atavistisches Hellsehen haben. Das heißt, irgendwelche Erlebnisse haben schon, sie haben zwar nicht keine wirkliche Ahnung, was es ist, aber und auf solchen Wegen kann man sehr schnell zu hellsichtigen Eindrücken kommen. Die sind aber eh nichts wert. Die sind gar nichts wert. Also der anthroposophische Schulungsweg ist viel mühsamer, viel länger, dauert wahrscheinlich für die meisten einige Inkarnationen, bis er wirklich funktioniert. Macht aber nichts. Das ist nämlich gar nicht das Wichtige.
Aber der sichere
Weg. Das ist der sichere Weg, ja. Und das ist auch nicht das Wichtige. Das ist auch nicht das Wichtige. Man darf nicht unterschätzen, was Steiner dadurch, er hatte diese hellsichtige Fähigkeit, er hat das Ganze in Gedankenform gebracht. Das war nämlich die große Leistung, das konnte bis dahin niemand, es in Gedankenform zu gießen, und zwar in lebendige Gedankenform. Und die steht jetzt nach seinem Tod zur Verfügung. Dieser Ätherleib ist da, diese Ätherkräfte sind da. Und das heißt, wenn man sich zumindest erheben kann zu einem lebendigen Denken, also weg vom bloßen Intellekt zu dem lebendigen Denken, dass das auch bildhafter wird mit der Zeit, dann hat man Zugang zu diesen Kräften. Und dann kommen Ideen herein und Erkenntnisse herein, die eben in den Schriften Steiners noch nicht drinnen stehen und die aber trotzdem ganz aus diesem Geist heraus stammen. Und die kann man herausholen, ohne dass man wirklich selber hellsichtig ist deswegen. Aber im lebendigen Denken kann man etwas von diesen Ätherkräften hereinholen einfach. Und das lebendige Denken ist etwas, was man im Prinzip schon erreichen kann. Also das ist etwas, wo es nicht wirklich Hindernisse gibt schon genug offensichtlich, aber das ist jedenfalls realistisch, da einen Zugang zu finden. Also man kann das dann von mir aus, wenn man will, auch Helldenken nennen. Also das heißt, wo wirklich geistiger Inhalt hineinkommt, und das merkt man dann sofort, wenn das da ist. Aber da muss man wirklich das eigene Denken in dem Fall zum Schweigen bringen. Da muss ich sagen, nicht ich spekuliere, was könnte gemeint sein und wie soll. Ich nehme es einmal, ich lese die Vorträge und warte, was passiert. Ich verstehe es vielleicht gar nicht. Mir ist das so oft passiert, überhaupt am Anfang. Ich habe es gelesen und habe vielleicht drei Sätze drin waren, die habe ich gesagt, boah, das ist es, das ist klar, und der Rest, keine Ahnung, von was er eigentlich redet. Keine Ahnung. Also ich höre Worte, ich lese Worte, aber ich weiß nicht, was es bedeuten soll. Keine Ahnung. Dann habe ich das halt zur Kenntnis genommen und gedacht, werde es halt später irgendwann einmal wieder lesen. Und so habe ich es gemacht, vieles dann Jahre später, und auf einmal ist es sonnenklar. das bildet sich weiter, aber ich habe gar nicht einmal den Versuch gemacht, es mir zu erklären. Das nützt einfach überhaupt nichts. Das war ganz am Anfang, aber man merkt dann sehr bald, man kommt nicht weiter. Da wird man nur noch verwirrter. Also das, und da muss man einfach Geduld haben, wir haben alle Zeit der Welt. Also es steht niemand mit der Stoppuhr hinter uns. Nämlich, man kann sagen, ja, man kann ja geistig was versäumen und so weiter. Nur wenn man es tut und wenn man gerade diese Geduld aufbringt und sagt, ich warte, bis es kommt, das ist da immer der schnellste Weg. Das ist in Wahrheit immer der schnellste Weg. Wenn ich sage, ich will es erzwingen, aber morgen muss ich es wissen, morgen muss ich die Antwort haben. Nein, das funktioniert im Geistigen nicht. Das ist der beste Weg, um das weit wegzuschieben, das Ergebnis. Weil es einfach ertrinkt in dem Müll im Grunde. Also da kann man hinkommen. Aber die Chance ist in unserer Zeit jetzt dazu da, dass man also mehr vielleicht als noch zu Steiners Zeiten.
Weil mehr als vor 20 Jahren?
Mehr als vor 20 Jahren, ja. Deutlich. Ja, ja, ja.
Also ich habe mich gefragt, ob ich mich gewandelt habe und
es
anders
ja, wird, es ist,
und andere Menschen ist, treffe, oder ist es ja, überhaupt um mich herum
ja, ja, ja,
wirklich
wahrnehmbar? Es ist anders, ja. Es stimmt. Ich meine, jetzt sage ich noch ganz was Ketzerisches. die Schulleute werden über mich herfallen. Das Latein ist natürlich eine fürchterliche Sache, die in die Logik, nur in die pure Logik einspannt. Und die also absolut verhindert das lebendige Denken. Also das heißt, es ist sehr schwer. Ich meine, nicht umsonst hat Steiner dann erst viel später gelernt, nicht in der Schule gleich. Da wirkt es anders. Etwa wenn man später mal schon ein lebendiges Denken und das alles hat und sich später damit beschäftigt, tut es nichts mehr. Aber wenn man sozusagen schon relativ frühzeitig und noch gar kein Bewusstsein hat, mit solchen Sachen belastet wird, hat das eine Wirkung. Ich meine, das hat halt einfach einmal eine Zeit lang auch gewirkt, um den Intellekt herauszubilden, ganz klar. Weil früher waren die Menschen sehr lebendig und bewegt da im Inneren. Das Denken war viel bildhafter, aber halt auch sehr, sehr bewusstseinsarm, also nicht so klar. Und um das herauszubringen, musste es einmal abgetötet werden. Und da hat das Latein eine Riesenhilfe geleistet. Meiner Meinung nach ist die Zeit vorbei, wo das gesund ist. Also wenn Latein, dann sollte man es erst später lernen, aber nicht in der Schule.
In den Arbeitervorträgen spricht er darüber.
Ja,
das
ja.
Latein, also so nicht mehr zeitgemäß.
Nein, es ist absolut nicht zeitgemäß. Ja, ja, es ist absolut nicht zeitgemäß. In Wahrheit. Das ist, und das macht steif. Jetzt lest er wieder, die meisten Lateinlehrer, wenn ich mir die anschaue, da brauche ich nur die Physiognomie und wie sie gehen, alles steif. Alles beobachtet zusammen. Es gibt Ausnahmen, natürlich gibt es hier und da Ausnahmen, aber 80% sind einfach hölzern. Schulig bis hölzern. Das ist nicht zufällig. Das ist nicht zufällig. Das ist sowas prägt.
Völlig nicht, also lebensunfähig.
Ja, richtig, ja. Na, so wie der Intellekt an sich ist nicht lebenstüchtig. Das, ja. Nicht, man preist halt so den Intellekt, aber an sich ist er nicht lebenstüchtig, weil er an die Wirklichkeit nicht herankommt. Er ist ein Hilfsmittel. Und er ist ein gutes Hilfsmittel, wenn ich was anderes dazu habe. Das heißt, einen eigentlichen Wirklichkeitssinn, den Steiner so oft eingefordert hat. Also, dass man ein wirklichkeitsgemäßes Denken entwickeln muss, nicht bloß ein logisches. Ich muss zuerst an die Wirklichkeit heran. Wenn ich sie habe, dann kann ich das auch in eine logische Reihenfolge bringen. Das ist eigentlich die Kleinigkeit dann. Geht auch dann viel leichter, weil ich die Wirklichkeit überschaue und dann die Zusammenhänge ablesen kann. Dann kann wer das lebendige Denken hat, dann eigentlich auch sehr logisch sein. Weil er braucht es gar nicht ableiten in Wahrheit, sondern er sieht es auf einen Blick, die Zusammenhänge. Weil im Lebendigen erlebe ich das, wie sich das entwickelt. Und da habe ich sofort die richtige Linie. Der Logiker muss erst einmal fünfmal ausprobieren, geht es jetzt die Abzweigung oder geht es die oder jene. Und dann stoppelt er sich das irgendwie zusammen und ist eigentlich völlig blind für das Ganze, das er da hat. Der tastet immer so, wo geht der nächste, wo ist der nächste Stein? Aha, da. Und jetzt muss ich, da muss ich weiter. wenn man das lebendige, bildhafte Denken hat, Helldenken, wenn man so will, überschaut man das ganze Feld und kann dann sagen, jetzt liegt hier als logische Linie da herum. Das ist auf Anblick sichtbar. Das ist ganz leicht, da brauche ich mich gar nicht abquälen damit. Also das heißt, auch der Logik wird es nichts schaden, jetzt, nachdem sie einmal überhaupt entwickelt ist. Also es hat eine Aufgabe gehabt, aber die ist vorbei. Also Auferstehung im Geistigen, im lebendigen Denken, im Physischen, überhaupt in diesem Sinn, frohe Ostern. Jetzt habe ich lang gesprungen. Stehen wir auf, genau.